Segne mir. Mein Thema ist heute Familie. Nee, es geht. Lass mir mal. Da ist der gute Hirte drauf. Jesus ist der gute Hirte. Herr, begegne mir. Wir wollen heute über die Familie Gedanken machen, aber bevor ich das tue, möchte ich einladen zu einem Familienfest. Silvester. Silvester ist ein Familienfest. Nicht ein Fest draußen in der Disco oder sonst wo, nein, im Volk Gottes. Ich denke, wir sollten wirklich mit Gott das Jahr abschließen und mit Gott das Jahr beginnen. Das ist das Allerbeste, was wir tun können. So, und für einige ist es sogar Taufe, die schließen sogar ihre ganze Lebensgeschichte ab. Die machen einen Punkt hinter gestern und vorgestern und letzten 20, 30, 40 Jahre und die fangen neu mit Gott an. Und die werden in die Familie Gottes hineingenommen, hineingetauft und ja, sind dann eine ganz neue Familie. Dann lade ich ein nachher zu diesem Silvestergottesdienst. Wir werden Abendmahl noch haben, denn ich denke, es ist für uns Christen auch wichtig, dass wir dran denken, was Jesus alles für uns getan hat. Nicht nur, was wir getan haben, wir wollen also auch abschließen und sagen, Herr, vergib uns, wenn irgendwo Unrecht war, wenn irgendwo etwas negativ war, wenn wir irgendwo schuldig geworden sind, wir bringen alles unter das Blut, wir bedecken das unter dem Blut Jesu Christi. Natürlich, wir werden auch am 3. Januar nachher auch Abendmahl feiern. Aber ich könnte ja jede Stunde Abendmahl feiern, denn die brachen das Brot in den Häusern hin und her. Also ich möchte einfach Mut machen, nicht denken, das wird zu viel von dem Guten. Nein, du kannst von Jesus nicht genug kriegen. Amen. Denn er sagt, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut und das ist mein Leben. Also wir können nicht genug von der Herrlichkeit Gottes kriegen. Herzlich eingeladen zu diesem Gottesdienst dann am 1. Januar. Es wird ein Segnungs- und Salbungsgottesdienst sein. Für mich ist es wichtig, dass ich mit Jesus anfange, mit Jesus aufhöre und mit Jesus anfange. Herzlich eingeladen. Dann möchte ich jetzt noch die Gemeindegeschwister, weil Monika nicht hier sein kann, aus gesundheitlichen Gründen, jetzt müssen die Schwestern ein bisschen alle zupacken und wir kriegen das dann schon irgendwo hin, das Arrangieren, das mit Buffet machen und so weiter. Gertrud wird uns in der Küche helfen und vielleicht noch ein paar andere Schwestern. Also ich mache euch Mut, hilft mit, wir wollen eine gute Zeit haben, denn zwischen Gebet und Bilanz und Abendmahl und Taufe wollen wir dann gute Zeit miteinander haben. Essen und trinken und dann wir gehen mit Gebet ins neue Jahr hinein. Und das Lied, das mir irgendjemand aus Düsseldorf geschickt hat, das ist so passend für Jahreswechsel. Jedes Jahr mit Jesus ist schöner als das Jahr vorher. 2010 war gut. 2009 war es auch gut, einigermaßen so. Also all die Jahre, wir sind ja schon 5 Jahre hier. Also jedes Jahr mit Jesus ist schöner als das Jahr vorher. Und 2011, das wird ein Knalljahr sein. Das wird ein Powerjahr sein. Und ich erwarte Jesus und seine Herrlichkeit für 2011. Und deshalb auch dieser Samstagabend-Gottesdienst, verpasse den nicht. Ja, weißt du, ob du jetzt im Bett liegst oder im Gottesdienst bist? Du hast mehr, wenn du im Gottesdienst bist. Du profitierst. So, heute die Frage, was ist die wahre Familie? Gibt es überhaupt noch Familien? Und ich sag euch, die Familien sind so zerrissen, zerstört, dass ich mit der Lupe die wahre Familie suchen muss. Was ist eine wahre Familie? Für mich ist die Familie, wo man zusammen betet, wo man zusammen in den Gottesdienst geht, wo man zusammen mit dem Herrn dient. Natürlich muss nicht jeder die Überzeugung haben und den Glauben haben, aber sie müssen den Herrn kennen und den Herrn lieben. Und weißt du, das ist das Schöne dabei. Meine Familie zum Beispiel, wenn ich auf meine Familie zurückschaue, wir sind ökumenisch, aber ich meine ökumenisch in Gänsefüßchen. Wir sind in verschiedene Gemeinden zerstreut, weil meine Eltern wohnten auf dem Land und jeder Junge, jedes Mädel hat woanders jemand geheiratet, in der Gemeinde, dann die einen bei den Baptisten, der andere in der Volksmission, der andere dann in der Gemeinde Gottes. Und so hat jeder so seine Frau oder seinen Mann irgendwo geholt und so sind wir zerstreut in Familien. Und bei uns gab es am Anfang ein Problem. Wenn wir zusammenkamen, dann hat der eine gesagt, wir glauben das, wir müssen die Füße waschen. Die anderen, nein, wir brauchen keine Fußwaschung. Und dann ging es immer hin und her. Dann hat mein Vater ein Statement gesagt, ein Gesetz rausgegeben, so als, wenn ihr zu Hause bei mir seid, wir wollen nicht über Religion sprechen, wir dürfen über Jesus sprechen, aber jeder soll seine Religion behalten. Und das ist so wichtig. Du darfst deine Religion behalten, wo du herkommst, was du bist. Aber Jesus, das ist das Zentrale. Über Jesus haben wir geredet, wir waren voll von Jesus. Aber die Religion, jeder konnte einen Fuß waschen, zwei Füße waschen oder sogar auch noch Kopf waschen, wenn er wollte. Das hat uns keine Rolle mehr gespielt. Und so sind wir bis heute geblieben. Aber das Schöne dabei ist, alle unsere Familien sind irgendwie gläubig, lieben den Herrn Jesus. Und wichtig war, weil der Vater vorne anging. Wenn der Vater nicht vorne angeht, wenn das Familienhaupt versagt, versagt die ganze Familie. Das merke ich so, überall wo ich hingehe, wenn der Vater nicht an Gott glaubt, sich nicht unter Gott stellt, wird die Frau den Mann nicht groß akzeptieren können. Was will der Alte da? Da kann mir nicht sagen. Wenn die Kinder werden die Mutter nicht akzeptieren, ist die Familie chaotisch. Und so fängt es an, wenn der Mann und nicht Jesus akzeptiert. Und es ist so wichtig, dass der Mann Jesus akzeptiert, auf Gott hört. Und dann, es kann sein, dann passiert es dir genauso wie bei Josef. Nimm die Maria. Plötzlich wirst du vom Heiligen Geist überzeugt. Und wenn jemand mit Gott Gemeinschaft hat als Mann, da wird die Frau keine Probleme haben, den Mann zu lieben. Und dem Mann zu vertrauen und sagen, du sollst mein Haupt sein. Aber wenn der nicht unter Gott steht und Christus nicht sein Haupt ist, dann ist der Mann ein Waschlappen in aller Liebe. Ist ein Waschlappen, ein Versager und er versagt die ganze Familie, alles was danach kommt. Dann nützt alles nicht, dann nützt das Geld nicht, dann nützt der ganze Wohlstand nicht und was er da erarbeitet hat. Es geht nicht um materielle Werte. Familie besteht nicht aus Materialismus. Familie besteht aus Fleisch und Blut. So, die wahre Familie, wie sieht sie wirklich aus? Früher gab es noch die Großfamilie. Ich weiß noch, ich bin auch bei meinem Opa oft gewesen und das war so nett. Also der Opa, wenn die Mutter draußen auf dem Feld war, war der Opa oder die Oma da. Und weißt du, und ich mochte die Geschichten, die Oma erzählt hat. Manchmal war es Jägerlatein. Aber trotzdem, es war interessant, ihre Geschichten zu hören. Was wir heute haben, ist Patchwork-Familie. Man weiß, wer gehört zu wem jetzt? Wo kann man das unterbringen? Das ist die heutige Familie oder hier in Berlin. 51% Singles, alleinstehend oder alleinerziehend, was auch immer ist. Satan hat auf die Familien abgesehen. Je mehr die Familie zerstört ist, desto mehr sind auch die Menschen zerstört. Und das ganze System arbeitet in der Richtung Zerstörung der Familie. Dass die Kinder so früh wie möglich aus der Familie entfremdet werden. Der Staat nimmt die Kinder weg aus gleich Kindergarten und so weiter, dass die so früh wie möglich von der Mutter weg ist und so weiter. Die Kommunisten, Atheisten und alle extremen Tyrannen sagen, gib mir ein Kind bis 5 Jahre und es gehört mir. Was du in ein Kind bis 5 Jahre hineinpflanzt. Die meisten sind ahnungslos, auch Christen, und denken, das ist ja sozial, das ist allgemeinbildend. Aber bei der Mutter und der Familie, in einer anständigen Familie, lernt das Kind am allermeisten. Das Kind braucht Liebe, das Kind braucht Vater, das Kind braucht Mutter, das braucht jemand, der es ermutigt, das braucht auch jemand, der korrigiert. Das Kind braucht Geschwister. Weißt du, wir haben eine Kindfamilie, das Kind braucht Geschwister. Jetzt natürlich kannst du fragen, wie bin ich aufgewachsen? Der Teufel setzt alles dran, um die Menschheit zu entmenschlichen. Ich sage das jetzt, ich werde auch ein paar unangenehme Dinge hier ansprechen, Dinge, die Gott mir gezeigt hat. Weißt du, wir kommen dann irgendwo hin. Heute, bevor ich hier in den Gottesdienst fuhr oder kam, da rief mich jemand an, Familienproblem. Ein 3-jähriges Kind entdeckt etwas, was die Eltern nicht einmal ahnten. Und Der Opa erscheint mir, ein 3-jähriges Kind, der Opa spricht zu mir, der Opa und so weiter. Kinder hören mehr manchmal als manche Erwachsene, weil die keine Ahnung haben über Dinge, die zwischen Himmel und Erde sind. Kinder können natürlich auch den Teufel haben. Aber hier ein 3,5-jähriges Mädchen sagt, du, der Opa hat gesagt, er hat Hunger, der will essen, hat aber keine Ahnung, wer der Opa ist, hat den Opa noch nie gesehen in ihrem Leben. Aber du siehst, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Kinder, Jesus sagt, lasst die Kinder rein zu mir kommen, denn solch ist das Reich Gottes. Natürlich, viele steht nicht in den Schulbüchern. Unser Pfarrer, unser Prediger oder unser Gemeindeleiter oder Hausgeistleiter hat keine Botschaft, kann nichts darüber sagen. Herr Matutis, haben Sie Ahnung, was es ist? Er sagt, das Kind will was sagen. Und die Eltern sollten was aufarbeiten. Vielleicht ist es etwas, wo die Familie aufgearbeitet werden sollte. Da liegt irgendwo vielleicht eine Schuld. Vielleicht ist irgendetwas gewesen und jetzt bringt ein 3,5-jähriges Kind die ganze Sippe durcheinander. Der Opa. Die Familie gehört vor Gott zusammen. Die Familie ist unzertrennbar. Und eins in der Ewigkeit, wenn dann die Ewigkeit mal kommt, da gibt es für alle eine Loge. Für Matutis gibt es eine Loge, da kommt alles, was zu Matutis gehört. Da wirst du überrascht sein, wer alles dazu gehört, dann plötzlich. Alles, was zu Matutis gehört. Dann gibt es deine Loge. Und da werden, und die Familien werden versammelt. Ich habe ein Buch von einer Methodistenschwester aus USA, aus dem, ja, um 1900. Hat sie gelebt. Da gab es noch keine Pfingster als solches. Aber diese Methodistenschwester war im Jenseits, war tot und kam wieder zu sich und sie hat drüben Visionen gesehen, Gesichter gesehen. Sie hat also in dem Zustand, als sie außer Leibe war, Dinge gesehen und dann sagte, sie war Diakonisse. Und dann sagt der Herr zu ihr, Schwester, mein Kind, du kannst nicht hierbleiben, du musst runter und musst die Leute warnen. Und ja, was ist die Botschaft? Dann hat sie Folgendes gesehen. Im Himmel sind Logen. Jede Familie hat eine Loge. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Denk an 1. Mose 10, 9 und 10. Da steht die ganze Auflistung von Familien. Und da sind Logen. Und ich komme hin und da sieht sie, das Pärchen saß im Gottesdienst zusammen, Händchen gehalten, geschmust und gestreichelt. Und sie sieht, dort, die Loge, der Mann sitzt da, die Frau sitzt da. Sagt, das gibt es nicht. Ihr habt so geschmust, ihr wart so nett und so lieb. Ja, sagt dann, ja, zum Schein waren wir das alles. Wir haben uns nur äußerlich geliebt, aber im Herz, das war ganz anders. Und dann kommt sie in eine andere Loge, da sieht sie, das war, als sie drüben war, also im Koma lag und als sie diese Gesichter gesehen, Leben nach dem Tod. Wäre es interessant, darüber sich zu beschäftigen. Aber sie hat mir das Buch gegeben, zu übersetzen und zu lesen, und ich finde es sehr interessant, ihre Offenbarung. Und dann kommt sie, und da sieht sie ein anderes Ehepaar, die haben sich gezankt, die haben sich gestritten, dass sie sich sogar geschämt hat als Diakonisse, wenn sie vorbeiging, da gab es immer zu Hause Krach. Und da sitzen sie drüben in der Loge und halten die Händchen, legen einander die Hand um. Dann sagt sie, weißt, wir haben uns gezankt, aber wir sind nie zu Bett gegangen, ohne einander zu vergeben und sich zu versöhnen. Wir sind immer in Frieden eingeschlafen. Wir sind impulsiv gewesen. Aber wir haben immer unser Leben aufgearbeitet. Und so ging es fortlaufend, lauter Familiengeschichten. Und deshalb, ich finde wichtig, dass ich hier über die Familie spreche, denn wir werden als Familien errettet. Gott rettet nie Einzelne, Gott rettet immer Familien, du und dein ganzes Haus. Und wo wirst du sitzen? Wie wirst du sitzen? Heute ist die Familie vom Satan so entmenschlicht, und sehr weit vorangeschritten, Politik, Religion, Wirtschaft und so weiter, schafft alles, dass die Familie auseinanderdriftet, auseinanderdriften muss, weil man manchmal mehr arbeiten muss, um überhaupt zu Geld zu kommen und zu verdienen. Der Teufel raubt den Menschen alle Werte, alles, was wertvoll ist, und die Familie ist das Wertvollste, die deinen, die lieben und so weiter, raubt jede Beziehung, die du hast, dass sie ja zerstört wird. Er ist der Vater der Lüge. Und er verspricht zwar Ausleben, und was passiert durch dieses Ausleben? Körperliche, geistige und seelische Entstellung. So, die ganze Reformpädagogik, was wir heute sehen, ist nichts anderes als Entfremdung des Menschen von Gott. Das ist wichtig, nein. Wichtig ist, dass Vater und Mutter zusammengehören, die Familie zusammengehört, die Familie zusammen betet, aber das haben die meisten verlernt. So. Dann daraus kommen dann so deformierte Seelen, ohne Frieden, ohne Freude gehen sie raus ins Leben, dann müssen sie sich selber finden und erst dann nach Generationen kommen sie dann zur Wahrheit und dann kommt so ein 3,5-jähriges Mädchen, bei uns stimmt was nicht, Opa war heute Nacht da, im Traum, im Gesicht, so ein Kind, du sagst, das spukt, er sagt, nee, das spukt es nicht, das Kind sagt euch die Wahrheit, hört nur gut zu, was das Kind zu sagen hat. Weißt du, dann wird den Kindern verboten zu beten und du siehst also, wir beten nicht. Was so alles draus kommt. Dann kommen reine, pure Egoisten da draus und so weiter und die werden entfremden mehr und mehr einander. Sieh aus ein paar etwas Grundsätzliches zu Familie. Die Bibel ist das einzigartige Buch, wo Familienurkunden noch aufbewahrt werden oder wurden. Da werden Familienurkunden aufbewahrt. Die Bibel ist voller Familienurkunden. Ich denke nur an die ganzen Stammbäume, die gehen von Adam bis auf Jesus. Nenn mir irgendeine Religion, eine Weltliteratur oder ein Archiv, das von Adam bis auf Jesus komplett ununterbrochen einen Stammbaum aufweist. Es ist das einzige Volk, die Juden, damals in diesem Zeitraum, sie haben aufbewahrt die Abstammung, wer von wem abstammt, warum, das war sehr wichtig, damit der Messias kommt, in der richtigen Familie. Der Messias sollte nicht in irgendeine menschliche Familie kommen, nein, er sollte in der Davidslinie kommen, er sollte aus einer Priesterrichtung kommen, priesterliche Richtung, und das ist beides mit Josef und Maria zusammen gegeben. In 1. Mose 9, 19 und in 1. Mose 10, 32, da wird uns gesagt, wo die ganze Menschheit herkommt. Wir haben drei Linien, ob du glaubst oder nicht. Aber das sind diese drei Wurzeln, was die Menschheit, aus der die Menschheit besteht. Die Wissenschaftler haben die Bibel abgelehnt und die Bibel hat doch recht. Wenn du genau den Sachen nachgehst, wir haben drei Linien und so weiter. Und da heißt es von Noah, und da haben sich die Menschen über die ganze Erde aus diesen Söhnen Noahs ausgebreitet. Diese drei Linien, die Menschheit gehört zusammen, das deckt die Bibel und beschreibt diese Abstammung, wie das gehört. Für die Bibel war das wichtig, dass die Menschheit zusammengehört, als Ganzes. Der Teufel wollte die Menschheit auseinanderbringen. Und die meisten Völker haben überhaupt kein Archiv, keine Unterlagen, keinen Stammbaum. Deshalb, der Teufel wollte nicht mehr wissen oder nicht mehr wissen lassen, dass Jesus der Nachkomme der Eva ist. Denn nur der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten. Außer der Bibel kann sonst niemand beweisen, weder die Römer, Babylonier, Ägypter oder Griechen oder wer auch immer, Germanen, die haben keine Urkunden, außer der Bibel. Sie sind alles ahnungslos, und genau das ist, was der Teufel will, Dumme und Ahnungslose. Dass sie nicht mehr wissen, wo kommen wir her. Und dann kommen nachher so Schlaumeier und erzählen, wir stammen vom Affen ab. Das wäre ihnen lieber als der liebe Gott. Aber weißt du, das Schöne dabei ist von Adam, und der war Gottes. Da nur ein Satz. Und der war Gottes. Adam war Gottes Eigentum. Der gehörte Gott. Der stammt von Gott ab. Der Teufel wollte eine andere Menschheit züchten, schon immer. Die ganze Zeit hat er dann rumgewurschtelt und rumgepfuschert. Als er merkte, der Same der Frau, er konnte der Eva das nicht rauben, diesen Glauben nicht nehmen, dann hat er versucht, die Riesen, die Vermischung von Söhne Gottes und Töchter der Menschen, diese Vermischung, dann sind die Riesen entstanden. Und weißt du, Gott hat eingegriffen und gesagt, stopp, ich lasse meine Familie nicht versauen. Die Menschheit, die mir gehört, lasse ich nicht versauen, hat er die Sintflut geschickt. Und dann kamen andere Faktoren, denn wir wissen, dann kamen Riesen, kamen Monster, da kamen Menschen anderer Art. Der Teufel wollte eine Menschheit anderer Art züchten. Das wollen sie bis heute. Die Zionisten, die Kommunisten, die Faschisten, alle, die wollen den neuen Menschen züchten. Denk an Hitler, denk an Karl Marx, denk an die Zionisten. Sie wollen einen neuen Menschen schaffen. Das geht nicht. Gott hat den neuen Menschen geschaffen in Jesus Christus. Wir haben es nicht mehr nötig. Der Teufel hat immer also versucht zu mischen und zu vermischen, zu verheimlichen, zu verdunkeln. Wer stammt von wem ab, dass es niemand mehr weiß? Aber so ein Kind, 3,5-jähriges Kind, der Opa war. Und beschreibt den Opa exakt, wie er war. Und die Tochter praktisch kann sagen, genauso hat Opa ausgesehen. Und dann zeigt sie ein Bild und sagt, das, genauso hat er ausgesehen. Du siehst also, so verblüffend. Ist das Wahrsagerei? Ist das Okkultismus? Ist das Spiritismus? Was ist das? Nein, Gott offenbart Dinge und sogar Kinder, dass die Kinder anfangen zu weissagen, wenn die Erwachsenen schon nicht mehr Gottes Wort hören und Gottes Stimme verstehen. Gottes Wort hat Recht, Gottes Wort kommt ans Licht und es kommt alles ans Licht. Irgendwie kommt es alles ans Licht, denn Gott will, dass die Geschichte aufgearbeitet wird. Weißt du, da ist so viel Verstecktes, so viel Verborgenes. Manchmal gibt es Pannen und manchmal gibt es Totgeburten, manchmal gibt es Dinge in der Familie. Man fragt sich, warum ist das? Wir sind verflucht, bis der Fluch aufgehoben wird und durchbrochen wird durch Jesus Christus. Jesus kam in diese Welt und hat den Fluch hinweggenommen. Deshalb hat der Teufel Wut auch auf die Bibel, will die Bibel vernichten, denn das ist das einzige Archiv der Menschheit. Das einzige Archiv der Menschheit, was zurückgeht bis auf Adam. Den ersten Menschen, dort fing Gott an. Da, wo er den Adam betrogen hat und versucht immer diesen Betrug zu unterdrücken, dass es ja nicht rauskommt. Deshalb hat er Sklaven nach Amerika gebracht, dann all diese Wurzeln zu vermischen. Aber dann kam diesen Film, The Roots, die Wurzeln. Und plötzlich besinnen sich die Amerikaner, die Afroamerikaner, die besinnen sich, ja, wir sind gar nicht von hier. Das ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist Afrika. Und dann suchen sie die Wurzeln und dann plötzlich arbeitet man an den Wurzeln. Weißt du, der Teufel versucht die Menschen zu manipulieren, entweder so und so, dann kommt Hitler mit seinem Rassismus und die reine arische Rasse und dann kommt man wieder, verarbeitet man, dass man ja nicht mehr, heutzutage darfst du nicht mehr fragen, wo kommst du her? Dann bist du ein Rassist. Dann bist du ein Rassist. Und da gibt es manchmal auch Leute, die behaupten, ich bin in der Schweiz. Und nein, ja doch in der Schweiz. Da war ein Extremjude, der hat behauptet, ich bin ein reinrassiger Jude. Und in der Schweiz ist dann eine Agentur, die sagt, kein Problem, wir können Blutuntersuchung machen und dann kann man feststellen, ob du ein Cohen bist oder nicht. Und dann haben sie ein Blut abgenommen, 200 Euro bezahlt oder Schweizer Franken bezahlt und wurde untersucht. Und weißt du, was man festgestellt hat? Der hat zwar jüdisches Blut, aber das stammt von den Wikinger ab. Das stammt von den Wikinger ab. Du siehst also, wie die Menschen so vermischt sind. Und ich korrespondiere mit einem Rabbiner in Israel und der behauptet, nur etwa 10% der Juden, die in Israel wohnen, sind echte Juden. Alle anderen sind Kasaren, sind Türken. Konvertierte Türken, die irgendwo im dritten, vierten Jahrhundert sich zum Judentum bekehrt haben, sich beschneiden ließen und den jüdischen Glauben angenommen. Und alle Juden, die aus dem Osten kommen, sind Kasaren. Das sind keine richtigen Juden, im Grunde genommen. Die haben nur den jüdischen Glauben. Also, wer ist ein Echter? Und in der Bibel steht es, und du hast entlarvt und du hast erkannt, sie sagen, sie sind Juden und sind es doch nicht. Also, was ist das? Mir geht es nicht um reine Rasse oder unreine Rasse, mir geht es, wer gehört zu wem? Und wo gehörst du hin? Und was ist die Familie? Nicht die Hautfarbe, nicht das Äußere und die Sprache und so weiter und die verschiedenen Rassen machen das und jenes aus. Nein, die Bibel sagt, wir haben alle die gleiche Wurzel. Die gleiche Wurzel geht auf Adam und Eva, ob du weiß oder schwarz bist, rot oder braun bist oder du Schlitzaugen hast oder Lockenhaare oder keine Lockenhaare hast. Weißt du, wir sind Kinder eines Vaters und einer Mutter. Und jetzt, ich gehe um die Frage, wer ist meine Familie? Und Jesus sagt, nicht meine Mutter, die da draußen, und nicht das ist mein Bruder und nicht der ist mein Bruder, sondern mein Bruder und mein Vater, meine Mutter ist den Willen Gottes tun. Und Jesus sagt, ihr sollt niemand auf Erden Vater nennen. Denn neuer einer ist nur Vater, Gott im Himmel. So, als der Teufel merkte, das geht mit den Riesen nicht, dann hat Gott eine Familie gewählt, Abraham. Und diese Linie geht weiter. Wir haben die Urkunden, die gehen ununterbrochen bis auf Jesus weiter. Man kann sich darüber streiten, wie man es will, aber die Bibel ist exakt und zuverlässig und du kannst der Geschichte nachgehen. Abraham sollte aus Ur in Chaldäer herausgehen, aus seiner Vaterstadt, aus seiner Freundschaft, aus seiner Beziehung. Und Gott hat ihn erst gesegnet, nachdem er sich bewusst aus Ur in Chaldäer gelöst hat. Als er bis nach Haran kam, weißt du, sein Vater lebte, der hat seinen alten Vater mitgenommen. Gott sagte, lass deinen Vater dort unten, der soll nicht mitgehen. Aber der nahm seinen Vater mit. Und deshalb konnte Gott ihn nicht weiterführen. Gott kann viele nicht weiterführen, weil sie sich nicht bewusst zur Familie Gottes zählen und zur Familie Gottes gekommen sind, zu der wahren Familie Gottes. Gott hat ihn erst ins gelobte Land reingelassen, nachdem sein Vater in Haran gestorben war. Und dann hat er noch ein Problem. Dann nahm er seinen Neffen Lot noch mit. Gott sagte, löse dich. Aber der, was hat er gemacht? Kompromisse. Weißt du, so viele Leute machen wegen der Familie Kompromisse. Das ist nicht sinnvoll. Das ist nicht göttlich. Das ist nicht Gottes Wille. Gott kann dir die Verheißung, die du in deinem Leben verdienst und die Gott in deinem Leben geben möchte, die kann er dir nicht geben, solange du Kompromisse machst. Und was macht unser lieber Abraham? Er nimmt den Lot mit, bis dann ein Knatsch gab, bis ein Streit gab, bis die dann sich trennten. Und dann erst, nachdem er sich von Lot getrennt hat, hat er die Verheißung bekommen und du wirst einen Sohn bekommen, des Isaak. Alles andere, der Ismael, das ist passiert in der Zeit, wo er Kompromisse gemacht hat. Das ganze Unglück passierte, wo er Kompromisse machte. In dem Augenblick, wo wir in der Familie Kompromisse machen, welcher Art auch immer, gibt's nur Unglück, gibt's nur Pannen, gibt's nur Missbildungen, Fehlgeburten und was alles ist. Hier, Gott hat erst gesegnet. Aber dann war die Rebekka auch nicht ganz koscher. Was macht die Rebekka, als sie den Jakob wegschicken muss? Schickt wieder dorthin den armen Jakob zurück nach Mesopotamien zum Labern. Du siehst, man kann sich nicht von der Familie so leicht lösen, wie man möchte. Da steckt es im Blut drin. Und Blut ist manchmal stärker wie Wasser. Man kann sich von der Familie nicht lösen. Geh schnell zu meinem Onkel Laban. Und deshalb musste Gott Israel für 400 Jahre nach Ägypten transportieren und dort mal in Sklaverei bringen, bis sie endlich mal aus Ägypten kommen und keine Lust mehr nach Babylon haben. Und Babylon aus dem Sinn verlieren. Aber als das auch nicht funktionierte, du siehst also, Gott hat immer wieder neue Ansätze gemacht. Gott wollte ein reines neues Volk haben, aber die Juden haben sich dann vermischt, als sie wieder aus Ägypten kamen. Gott hat durch Biljam gesagt zu Moab, weißt du, wenn du das Volk ruinieren willst, wenn du sie fertig machen möchtest, wenn du sie in deine Hand wie eine reife Frucht bekommen willst, du musst nur eines machen, lass dich vermischen. Deine Mädels mit den schönen hebräischen Jungs. Und so weiter. Lass sie voll sich vermischen. Und was macht er? Er macht einen Karneval, einen Jahrmarkt und so weiter und ladet alle ein und die vermischen sich und dann fällt das Volk wie eine reife Frucht ihm in die Hände. Auch wieder. Vermischung. Gott will klare Linien, klare Fronten. Dann wählt er halt Gott jetzt die nächste Linie, das ist die Linie Davids, bei der werde ich ein bisschen bleiben. Und dann sehen wir Abraham, dann kommt David und von David bis auf Jesus ist eine ununterbrochene Linie und die funktionierte bis zum letzten Glied, das war der Josef aus dem Hause Davids. Die müssen dann extra, die waren nicht in Bethlehem, da wo David herkommt, die waren ganz woanders. Die haben in Nazareth nichts zu suchen gehabt, aber die Davidslinie, die lebte in Nazareth und die mussten auf Gottes Führung, auf Gottes Leitung, auf Gottes Befehl nach Bethlehem gehen und sich dort eintragen. Denn die, Maria und Josef, sie waren aus dem Hause Davids. Und das waren die Letzten, die noch irgendwie überlebt haben. Der Überrest. Gott macht manchmal mit dem Überrest Geschichte weiter. Und dann der Heilige Geist überschattete die Maria und sie brachte Jesus in diese Welt. Jesus beendet den alten Stammbaum der Menschheit. Hör zu. Jesus beendet den alten Stammbaum der Menschheit. Mit ihm, mit Gott fing das an und dann ging es bis auf über Abraham, über Noah, Abraham, David und dann bis auf Jesus. Und mit Jesus fängt eine ganz neue Generation. Und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Und nach Jesus werden die Generationen nicht mehr gezählt. Denn kommt noch nicht mehr. Nach der Zerstörung des Tempels konnten die Generationen nicht mehr weitergezählt, denn der Tempel war zerstört, alles kam in die Verbannung oder wurde verbrannt. Auch die Listen, alles wurde verbrannt. Das Einzige, was die Bibel noch gerettet hat, das ist dieser Stammbaum, den wir haben, bis auf Jesus. Alle anderen Stammbäume sind verloren gegangen. Deshalb sagen die Juden jetzt heute, eigentlich ist die Erbfolge wurde immer vom Mann weitergegeben. Und jetzt sagen die Rabbiner eine Lösung. Also wir wissen nicht, wer der Vater sein kann, denn viele Frauen sind da in der Zerstörung und Zerstreuung vergewaltigt worden, als Sklaven genommen worden, missbraucht worden, etc., etc., etc. Wer ist der richtige Vater? Die Mutter sagt es. Die Mutter sagt, wer ein Jude ist und wer nicht ein Jude ist. So, mit Jesus fängt eine ganz neue Geschichte. Was? Die ganze Welt ist so vermischt und deshalb jetzt ist es vollkommen egal, wo du herkommst. Wir haben die Völkerwanderung und wie viel auch jetzt die jetzigen Wanderungen da, die Vertreibungen der Völker hin und her. Weißt du, da ist so viel durcheinander in der Welt. Wenn du jetzt genau hinguckst und fragst, wer gehört zu wem, was bin ich? Wenn ich so meine Geschichte angucke, meine Vorfahren kommen aus Griechenland, über Südfrankreich, die Hugenotten, dann gehen sie rauf nach Ostpreußen, kommen zurück. Ich muss sagen, ich bin ein Europäer, ich bin kein Deutscher, was bin ich wirklich? So Mischling. Das mag sein. Also nur als Beispiel. Was bin ich? Aber ich bin so froh, dass ich in Christus meine wahre Identität gefunden habe. Durch Christus bin ich erlöst von dem ganzen, von der ganzen Völkerwanderung. Bin erlöst von der ganzen alte Geschichte vermischt mit allen möglichen Dingen, wo Gott gesagt hat: Vermischt nicht. Völker sollen sich nicht vermischen. Das war Gottes Absicht. Völker sollen sich nicht vermischen. Die Leute tun es natürlich nicht und hören es nicht. So wie dieser Jude, der glaubt, er ist ein reiner Jude und ist dabei voll mit Wikingerblut und Genen. So, Jesus nimmt jetzt jeden auf, wenn du zu Jesus kommst, so wie der Vater den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, der plötzlich seine Identität findet. Und hier beginnt meine Heilsgeschichte. meine Familiengeschichte. Plötzlich ist man nicht mehr Mann noch Frau, plötzlich ist man nicht mehr Deutscher noch Grieche oder noch Jude oder noch Amerikaner. Das war gar nichts. Amerikaner, was sind die Amerikaner? Das größte Mischvolk der Welt überhaupt. Die sind gar nicht Amerikaner. Die meisten sind Europäer, ausgewanderte Europäer, das sind Amerikaner. Ein paar Indianer, das sind die richtigen Amerikaner. So, und durch Jesus findest du deine wahre Familiengeschichte. Da kommst du nach Hause. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Du entdeckst deine Identität. Mit dir fängt Gott eine ganz neue Familiengeschichte, eine ganz neue Linie, die dann auf Jesus zurückreicht. Und wenn deine Linie auf Jesus zurückreicht, denn du hast sein Blut in dir, sein Fleisch. Deshalb sagt Jesus, wer mein Blut isst, ertrinkt und mein Fleisch isst, der hat Teil an mir. Also durch Jesus hast du Teil an der Gene Jesus, an der Familie Jesus, an der Heiligkeit Jesus. Du bist nicht nur bis auf Adam, sondern du bist genauso wie Jesus und der war Gottes. Du hast so die göttliche Linie und die menschliche Linie vereint in dir. Mit dir fängt also der Herr wieder die Geschichte an, die er schon anfangen wollte vor dem Sündenfall. Der verlorene Sohn, zu dem sagt der Vater, der war tot und ist jetzt lebendig geworden. Der existiert wieder. Wenn du zum Heiland kommst und dein Leben Jesus übergibst und dich taufen lässt, und die Taufe ist Herrschaftswechsel. Die Taufe ist Herrschaftswechsel. Du gibst dein altes Leben dahin. Du sagst, es ist mir egal, wo ich herkomme, was ich war. Deshalb predigt auch Petrus die große Pfingstpredigt. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Alles, was vorher so väterlich war, wo ihr gesagt habt, Abraham ist unser Vater. Aber Johannes sagt, was? Die Axt ist euch an die Wurzeln gelegt schon. Wenn ihr nicht aufpasst, geht's euch sehr schlecht. So, wir haben Abraham zum Vater und Jesus sagt, oh, ihr Armen, ich kenne Abraham und er hat sich gesehnt, einen Tag zu sehen, was ihr jetzt gerade seht. Sagt er, und du bist nicht einmal 50 und du redest so? Dann sagt er, ehe Abraham war, war ich. Hört Jesus, was er sagt. Und das ist so verwirrend, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wenn du nicht Salbung nicht hast, blickst und checkst nicht durch. Aber du brauchst die Gnade Gottes, um durchzufinden, was bin ich denn? Viele Gläubige haben so einen beschränkten Horizont und erfassen nicht, dass Gott nicht das Fleisch an sie, sondern Gott sieht das Geist. Wer gehört zu Israel? Wer gehört zu Israel? Der Tora liest oder in den Tempel geht oder an der Klagemauer steht. Nein, zu Israel gehört der, der mit am Herzen beschnitten ist. Bist du schon am Herzen beschnitten? Der gehört zu Israel. Aber das ist eine Sache, was nur der Heilige Geist schaffen kann. Die Herzensbeschneidung. Als ich hier nach Berlin kam, gab es verrückte Prediger. Und die haben gesagt, hier bei uns in Berlin sind fast alle pfingstlichen, charismatischen Pastoren beschnitten. Herr Matudis oder Bruder Matudis, das wäre doch auch was für dich. Hab ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das werde ich nicht machen, diese Dummheit. Wenn ich mich beschneiden lassen will, kann ich das. Aber ich werde es nicht machen, weil die anderen da das machen. Und die sind da so dumm. Und da sind sie konvertierte Juden und Christen. Es geht nicht mehr. Wir können nach dem Neuen Testament Judentum und Christentum nicht zusammenbringen. Die gehören nicht zusammen. Es ist wie Feuer und Wasser. Und werden so lange bleiben, bis Jesus wiederkommt. So. In der Offenbarung. Wenn du die Offenbarung liest. Aber jetzt halte ich fest. In der Offenbarung. Wenn du die Offenbarung liest. Da sind die Völker wieder vor Gott versammelt. Und da sind die 144.000 aus Israel. Und 12.000 aus jedem Stamm. Und sogar, und das Erstaunliche ist, aus dem Stamm Dan auch 12.000. Und dieser Stamm Dan ist verloren gegangen. Schon noch bevor die babylonische Gefangenschaft stattfand. Die Daniter sind irgendwo ausgewandert. Und überall, wo die Daniter hinkamen, die haben da ihr Autogramm, ihren Namen zurückgelassen. Danzig, Donau und so weiter. Das sind da irgendwo durchgezogen. Die haben nämlich die Angewohnheit gehabt, immer ihren Namen zurückzulassen. So als Grenzstein, als Markierstein, als Wegmarkierung. So. Sogar der Stamm Dan, 12.000. Gott kennt alle, die, wo sie hingehört. 12.000 aus jedem Stamm. Und dann heißt es so, und Völker sind versammelt, nach der Sprache geordnet, nach der Rasse geordnet, nach der Kultur geordnet. Stell dir mal vor, da werden wieder alle Familien, und zwar in der göttlichen Ordnung sitzen. Hier sitzen die Deutschen, da sitzen die die Franzosen, die sind auch halbe Germanen und Kelten, oder dann sitzen die Wikinger. Es wird doch so schön sein. Und dann kommen die Brasilianer, wir denken manchmal Brasilianer, was sind die Brasilianer? Das sind auch Mischlinge. Die sind irgendwo Weiße und Indios vermischt. Aber Gott wird die Rassen sauber trennen. Der Teufel wollte natürlich mit dem Hitler das fertigbringen, Rassentrennung. Das geht nicht. Gott macht das, der Heilige Geist macht. Menschen machen das nicht. Wenn Menschen das machen, die versündigen sich und richten einen Saustall an. Und das haben sie gemacht. So, Gott lässt sich nicht entmutigen. Er wird wieder das alles so aufbauen, wie es sein muss. Nach jeder Gruppe. Und dann jetzt die Deutschen. Habt ihr schon mal gesehen, wenn so in der Olympia die Leute reinziehen, jeder mit seiner Flagge, und da werden die Erlösten kommen und jeder mit seiner Flagge, mit seiner Nationalität, mit seiner Identität, die werden einziehen und schwenken und applaudieren. Die Bibel ist voll von solchen Beweisen, dass es alles wiederkommt, wie es war. Ich denke nur an Hesekiel, seine Vision, dass Bein zu Bein und Knochen zu Knochen das alles so zusammenfindet und dann dieses Gebilde komplett ist und dann Fleisch wächst drüber. Das, was zusammengehört, das zusammenkommt. Und ich sag dir, Bruder, Schwester, und deshalb ist Familie wichtig, dieses Thema wichtig, was zusammengehört, das kommt auch zusammen. Gott hat die Blaupause. Gott weiß, wer wohin gehört. Die 144.000, 12.000 aus jedem Stamm. Gott kennt unsere wahre Identität. Du kannst als Sklave verkauft und vergewaltigt und Nachkomme sein von irgendjemand, aber Gott weiß, wer zu dir gehört. Gott weiß. Gott weiß, wer zu Israel gehört, der an seinem Herzen beschnitten ist, zum wahren Israel. Jesus sagt zu Nathanael, und stell mal vor, das war in den Tagen Jesu, das war nicht erst heute. Das war in den Tagen Jesu, als Nathanael sagt und eingeladen wird, der Messias ist uns erschienen, begegnet. Dann sagt er, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und dann sagt Jesus, das ist ein wahrer Israelit. Und was waren die anderen? Waren das alles falsche Israeliten? Das war ein wahrer Israelit. Nathanael, du bist ein echter Israelit. Der Teufel ist auf allen Gebieten sehr aktiv und vor allem die Leute zu verdummen. Esoteriker, jetzt machen die Esoteriker wieder so einen Zirkus. Familienaufstellung. Weißt du, sie wollen helfen. Sie wollen heilen. Dann machen sie Familienaufstellung. Wer gehört was? Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann machen sie, stell dir mal vor, gute und schlechte Menschen zur Familienaufstellung. Das ist Hokuspokus. Der Teufel will mitmischen und will zeigen, was innere Heilung ist. Wir machen Familienaufstellung. Alles Unfug. Ich will hier nur sagen, was der Teufel mischt mit. Familienaufstellung. Hier versucht er innere Heilung durch Ahnenliste, indem du durchgehst, so weit zurückgehst bis auf die Großtante und Großoma. Aber wenn Gott so ein kleines Kind zeigt, da sind sie perplex. Wenn Gott Familienaufstellung macht, wenn Gott beginnt aufzuarbeiten. Unsere Fälle, unsere Situation müssen von Gott aufgearbeitet werden und nicht von irgendwelchen Parapsychologen und möchte gerne Heiler. Von Gott müssen sie aufgearbeitet werden. Aber du siehst, der Teufel arbeitet mit Ahnen. Verehrung der Ahnen, Opfer für die Ahnen, dass sie dann in Afrika ganz besonders und in manchen anderen Ländern, dass sie dann Ahnenkult betreiben. Immer die Ahnen. Er weiß, wie wichtig die Ahnen sind, aber er verdunkelt. Er vernebelt alles. Das ist typisch so für ihn. Wahre Zusammenführung beginnt, wenn der Heilige Geist Menschen zusammenbringt, die zusammengehören. Und der Herr tat hinzu zu Gemeinde, die da gläubig wurden. Da beginnt Familie. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die gläubig wurden. Und dann lese ich von der Gemeinde, der urchristlichen Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Und sie sagten, sie verkauften alles, sie hatten alles zusammen, sie hielten alles zusammen. Und niemand sagte, das ist meins oder das ist deins. Und nein, sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Aber das Geheimnis ist, Gott hat die Familie Zusammenführung gemacht. Und zuerst hören wir, lies mal, aus 17 verschiedenen Nationen hören sie das Reden in anderen Sprachen. In Jerusalem waren alle Juden versammelt, wie Gott gesagt hat, aus allen Sprachen, Kulturen und so weiter, der damals bekannten Welt. Die waren alle, wo sie verbannt waren, wo sie zerstreut waren nach der Wegführung. Die waren alle dort, 17 verschiedene Nationen sind in Jerusalem. Wir hören alle in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes rühmen. Was soll das werden? Und diese Menschen aus diesen 17 Nationen, sie werden ein Herz und eine Seele. Die hört. Zuerst mal hören sie die großen Taten Gottes in ihrer eigenen Muttersprache, wo sie geboren sind. Gott rühmen und preisen. Und die wohnen in Jerusalem, gottesfürchtige Menschen. Gottesfürchtige Menschen, die mit Gott wandeln, plötzlich hören sie, egal auch wenn der Chinese spricht, hört er Gottes große Taten rühmen. Da braucht er keine Übersetzung, keine Auslegung und gar nichts. Der hört, der preist Gott. Weißt du, das ist etwas Merkwürdiges. Wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt, dann fragst du dich, ist das ein Hörwunder, ist das ein Sprachwunder? Was ist das? Mir ist es in Messina mal passiert, ich habe sowas noch nie erlebt, das ist ein einziges Mal in meinem Leben, ich würde gerne öfter sowas erleben, aber es nur ein einziges Mal hat mir Gott geschenkt. Ich predige in Deutsch und mein Bruder übersetzt in Italienisch und plötzlich fange ich in Italienisch zu sprechen und mein Bruder guckt mich dann plötzlich an und sagt, was ist das? Du sprichst ja Italienisch. Und ich habe Italienisch und er hat Deutsch angefangen zu sprechen, das Gleiche. Und ich war so verblext, aber die Heiligkeit Gottes war so mächtig und so stark da. Wenn Gott da ist, werden Sprachbarrieren plötzlich überwunden. Plötzlich sprechen wir alle die gleiche Sprache. Plötzlich verstehen wir einander. Plötzlich sind wir Brüder und Schwestern. Und da muss man nicht künstlich da irgendwie was herbeizaubern. Plötzlich gehören wir zur Familie Gottes und sind ein Herz und eine Seele. Das, was mal Vater und Mutter nicht mal fertig bringen. Manchmal haben Mütter und Väter große Probleme, ihre Kinder zusammenzubringen. Esau und Jakob, denkt nur an diese Zwillinge. Aber der Heilige Geist bringt sie zusammen. Und der Heilige Geist tut ein wunderbares Werk. Und der Herr trat hinzu zur Gemeinde, die da gläubig wurden. Ich komme noch zu einem anderen Punkt, was mir wichtig ist. Wisst ihr, ohne den Heiligen Geist, ohne Offenbarung Gottes, kann man aufschreiben, so viel man will, da steht nichts. Da steht nichts. Gott selbst muss die Aufstellung machen. Und er tat hinzu. Wo kommst du her? Ja, aus Afrika. Aber das ist mein Bruder. Ich habe in England, in Birmingham, 3 Wochen lang unter farbigen Geschwistern evangelisiert. Am Anfang war ich der einzige Weiße. Da gab es noch Rassenaufstände zu der Zeit. Dann haben mich meine schwarzen Brüder links und rechts genommen, sind Tomaten und Faule und Eier geflogen. Und dann habe ich bei meinen Brüdern gepredigt. Am Schluss wusste ich nicht, bin ich weiß oder schwarz. Wir waren alle weiß in Christus und wir haben die gleiche Blutsgruppe gehabt. Wir waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, Glaube an Gott ist nicht, bitte komm nicht zu nah. Weißt du, da nimmt man einander an, so wie Christus einander angenommen hat. Da fragt man, bist du Jude oder bist du Deutscher? Weißt du, wahre Christen, wir finden zusammen. Wir spüren, dass wir zusammen gehören. Wenn ich denke an meinen Bruder Abraham. Plötzlich stand er da und keiner wollte, alle die lieben Brüder und Schwestern in Berlin, die ganzen Pastoren, weißt du, da kommt so ein armer Jude und bittet um Hilfe, ich muss nach Berlin, meine Frau und so weiter muss hier. Und weißt du, die beten für Israel, aber wenn so einem Juden helfen sollen, da ist keiner da. Alle nicht. Und ich kenne ihn gar nicht, ruft er mich an. Bruder Matthäus von der Tankstelle ruft er da an, von unterwegs da bei Potsdam ruft er an. Bruder Matthäus, kann ich mit dir sprechen? Können wir uns treffen? Komme ich hin? Wir treffen uns. Dann sagt er, du bist ein Jude. Ich spüre das. Wir haben die gleiche Blutsgruppe, obwohl wir gar keine Juden sind. Oder vielleicht, ich gucke ihn an, habe ich gesagt, du bist aber ein Inder. Ja, ich bin in Cochin geboren. In Indien, aber das ist ja, vor Salomos Zeiten sind die Juden dorthin gekommen. So, und plötzlich merken wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen und mir war es ganz klar, ich muss dem Bruder helfen. Ich habe meine Termine gestrichen, dann habe ich Wohnungssuche gemacht, Arbeitssuche gemacht und die ganze Familie ist dann rübergekommen. Es hat wunderbar geklappt und lebt noch heute in Berlin. Du siehst also, wenn Gott zusammenführt, dann ist es vollkommen egal, welche Rasse, welches Volk, welche Abstammung, welches Geschlecht, spielt gar keine Rolle mehr. Sie sind eins in Christus. Und der Herr tat hinzu. Aber alle beten, segne Israel, segne Israel. Aber wenn sie was für Israel tun soll, für einen Israeliten. Nee, danke, wir haben keine Zeit, wir sind zu beschäftigt. Und das sind die Christen, die so für Israel beten. Die wollen nur großen Namen haben, Geld sammeln, so ein bisschen Vermögen zusammenhorten. Das ist, was sie mit Israel machen möchten. Gutes Geschäft. Israel ist ein gutes Geschäft. Da werden die deutschen Herzen weich und da springt da was raus. Eine andere Sache. Weißt du, wir beten für unsere Familien und Gott sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. In der Bibel gibt es eine ganz merkwürdige Redewendung, vor allem im Alten Testament, um Davids Willen. Gott macht so viel um Davids Willen. Da sind Könige, die sollen schon längst gehängt werden, geköpft werden, vertrieben werden, enteignet werden, verjagt werden. Aber um Davids Willen. Weißt du, wenn ein Gläubiger in einer Familie ist, Gott hat mir eine Botschaft mal gegeben, die war so knallhart, knallhart meine ich so gut, so gewaltig. Und da hat mir Gott eine Botschaft gegeben, ein Lamm für die ganze Familie. Und zwar vom Passahlamm. Die Israeliten mussten beim Auszug aus Ägypten ein Lamm schlachten. Und das Blut haben sie für die Tür genommen, um Türpfosten zu bestreichen. Und das Lamm mussten sie aufessen. Und alle, die hinter der Tür waren, ob das Ägypter waren oder das Äthiopier waren, egal was für Rasse das waren, alle, ob es Juden oder Israeliten waren, Juden gab es noch damals noch nicht, ob das Israeliten waren, egal ob sie gläubig waren oder ungläubig waren, alle, die hinter der Tür waren, die wurden verschont. Ein Lamm für die ganze Familie. Und das Wichtigste bei diesem Lamm war, was Gott mir gezeigt hat, das Lamm musste komplett aufgegessen werden. Manchmal fragst du dich, warum bin ich der einzige Gläubige in meiner ganzen Sippe? Danke Gott, du bist das Lamm. Und die nagen dich bis auf Knochen ab, bis nichts mehr von dir übrig bleiben. Du bist das Lamm für deine Familie. Du bist das Einfallstor Gottes für deine Sippe. Das Lamm für deine Familie. Du bist der einzige Gläubige. Weit und breit alle sind ungläubig. Aber durch dein Leben, durch deine Liebe zu Gott, um Davids Willen, wirst gerettet. Das Blut wird an der Tür gestrichen und alle, die da drin sind, die da nagen und die sagen, Matutis, weißt du, da gibt's einen, der ist da unten irgendwo Pfarrer und Prediger und was weiß ich. Und die erinnern sich, wenn es irgendwo eine Verbindung sind, wegen dir werden Menschen gerettet, die mit dir zusammen irgendwo verquickt sind. Ich denke nur an die Geschichte von Paulus aus der Überfahrt nach Rom. Da sind sie im Sturm, Schiffbruch, Katastrophe droht. Und der Engel sagt, Paulus, hab keine Angst. Alle, die mit dir fahren, werden gerettet werden. Gott kann sich nicht leisten, dass er nur den Paulus rettet. Würde er nur Paulus retten, würde ich sagen, Gott ist ungerecht. Warum rettet er den Paulus? Nur weil er eine Vision, eine Mission hat? Nein, Gott hat den Paulus gerettet und mit Paulus alle, sogar den Kapitän. Alle, die mit ihm fahren, werden gerettet werden. 276 Seelen. Kannst du es vorstellen? So viel gehören bestimmt mit dir, bei dir auch. 276 Seelen. Ob die jetzt, und das waren keine Heiligen auf dem Schiff. Aber weißt du, was Paulus gemacht hat? Wenn ich so die Geschichte lese, in der Apostelgeschichte, und er nahm das Brot und brach und sagte, so, jetzt ist fertig, schmeiß alles raus. Über Bord. Nachdem sie das Mahl gefeiert haben, haben sie alles über den Bord geworfen. Und gesagt, das Schiff wird untergehen, aber wir werden alle am Leben bleiben. Keiner wird verloren gehen. Und als sie dann alle am Strand wieder versammelt waren, wieder aus dem Wasser rausgefischt wurden, liest diese Geschichte, da waren alle dabei. Bruder und Schwester, ich habe eine Botschaft für dich, ob du glaubst oder nicht, und kannst mir unterstellen, was du willst. Alle, die mit dir fahren, werden gerettet werden. Die mit dir irgendwo mal zusammen waren, die mal zusammen mit dir gearbeitet haben oder du Zeugnis gegeben hast oder irgendwie, auch wenn sie gesagt haben, bet, Bruder, aber was will die Betschwester da? Und vielleicht mit dem Finger auf dich gezeigt haben, dich verspottet haben. Die werden sich alle dran denken, um Davids Willen. Um Davids Willen. Hört die Botschaft zu, ich bin noch nicht fertig. Weißt du, Salomo hätte schon längst kein König sein dürfen, aber das war ein Bastard. Aus dem Ehebruch heraus oder nach einem Ehebruch gezeugt und so weiter. Gott hat ja stark geredet, dass der vorhergehende Bruder Totgeburt war, dass gar nicht geboren werden konnte und dergleichen oder geboren wurde und dann starb bei der Geburt. Also, und Salomo hätte kein König sein können. Erst die 10. Generation vielleicht hätte sie nach dem Gesetz hätte König werden können. Oder 11. Generation. Aber jetzt nicht so. Und um Davids Willen bleibt Salomo König. Dass du gläubig geworden bist, bist du um Davids Willen. Ich habe mal in Stuttgart einen Fall gehabt. Plötzlich kommt ein Mann in den Gottesdienst, sitzt da an der Seite und am Schluss nach der Predigt gehe ich auf ihn zu, will begrüßen und dann sagt er, ich möchte mich bekehren. Was? Hab ich gesagt, ich kenne sie gar nicht. Ja, doch, ich möchte mich bekehren. Meine Oma ist vor 3-4 Wochen gestorben und er hat für mich immer gebetet. Und dann habe ich gesagt, hör mal, wenn ich nicht mehr da bin, du musst dich bekehren, und zwar selber. Und dann, das war Zahnarzt, das war nachher mein Zahnarzt eine ganze Weile sogar. Und dann sagte ich, ich muss mich bekehren. Ganz einfach. Und hat sich bekehrt und war, solange ich dort in Stuttgart Pastor war, war in der Gemeinde, ich muss mich bekehren. Die Oma ist tot, jetzt muss ich weiter selber machen, weiter selber beten. Weißt du, vielleicht sind die Leute nicht mehr da, mit denen du zusammen warst. Aber wenn du nicht mehr da bist, die werden sich bekehren. Ich werde nie vergessen, dass ich hier stehe, ist auch ein Wunder. Der Verheißung Gottes, der Gnade Gottes, der Liebe Gottes. Mein Ur-Ur-Opa, der glaubt an Jesus, hat Jesus lieb gehabt, war so Stundist. Der hat nicht das volle Evangelium gekannt. Weißt du, niemand muss das volle Evangelium kennen und muss alles wissen. Du musst nur Gottesfurcht haben. Und Gott ist jeder angenehm, der Gott fürchtet. Und die Engel Gottes lagen sich um die, die ihn fürchten. So, er hat Gottesfurcht gehabt, wie auch immer, was er gemacht hat. Er war ein Bauer und im Winter ist er dann von Gehöft zu Gehöft gegangen und hat Bibelstunden gehalten. Und der war der Einzige, er und seine Frau waren die Einzigen, die an Jesus glauben, hat 9 Kinder gehabt. Und keines der 9 Kinder glaubte an Jesus. Der Opa oder der Papa, der spinnt, weißt du, der ist zu fromm. Wir wollen damit nichts zu tun haben, haben die behauptet. Und dann komme ich mit meiner Oma in Berührung, das war seine Tochter. Und die Oma mit über 80 Jahren, ich durfte noch meine Oma taufen. Und dann ging es durch die ganze Sippe. Wir kamen nach, unsere Familie wurde zerrissen, nach Sibirien kam ein großer Teil, oder lebt auch heute noch in Sibirien, und der andere Teil kam nach Deutschland, Westdeutschland. Und plötzlich kriegen wir einen Brief vom Roten Kreuz. Wir waren so aufgeregt, wir kriegen einen Brief vom Roten Kreuz. Und da machen wir auf, und mein Vater liest es vor. Wir suchen euch. Wo seid ihr? Wir haben gehört, ihr seid jetzt in Westdeutschland. Wir wollten nur sagen, wir sind Christen geworden. Wir sind in der Baptistengemeinde getauft. Und wir beten, dass ihr zum Herrn Jesus findet. Bitte setzt euch mit uns in Verbindung. Wir waren aber inzwischen in der Gemeinde. Wir waren schon inzwischen getauft. Wir waren schon inzwischen Christen. Und dann ist es irgendwie, ich habe ein Bedürfnis gehabt. Einer meiner Tanten lebte noch in München. Und ich habe in München was zu tun gehabt. Ich habe gedacht, gut, du musst irgendwo so einen Anlass nehmen. Man muss immer einen Anlass nehmen, um Menschen irgendwie ins Gespräch kommen. Von selbst kommst du nicht mit denen in ein Gespräch. Dann habe ich angerufen von unterwegs. Habe ich gesagt, Tante, ich brauche heute Nacht Quartier. Könnte ich zu dir kommen? Wir sind ja weitläufig verwandt, Zimmerst du auch verwandt, Tante, kann ich zu dir kommen? Ach, du bist der Matutis, ich kenne dich, von dir schon gehört, kannst kommen, du kannst auf der Couch schlafen. Dann bin ich bei meiner Tante gewesen und dann habe ich erzählt, ich bin hier auf einer Konferenz und schön, dass du ein Quartier mir zur Verfügung stellst. Aber weißt du, wir sind alle Christen geworden und wie sieht's bei dir aus? Da sagte ich, habe noch die Bibel vom Opa. Habe ich gesagt, zeig mir, kannst du mir die Bibel zeigen? Denn der Opa ist früher immer mit seiner Bibel reingekommen. Er hat gesagt, Mutti, hier steht's, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Und dann sagt sie, ich habe die Bibel vom Opa. Und dann mache ich die Bibel auf und da steht, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Er hat gesagt, und Erika hieß sie, und Tante Erika, wie sieht's mit dir aus? Dann sagt sie, nein, ich bin noch nicht so weit. Aber ich sage, du kannst so weit kommen. Wir müssen nur Jesus aufnehmen. Und wie viele Aufnahmen, den er gab, er macht, Gottes Kinder zu werden. Wir haben uns niedergekniet und meine Tante Erika hat Jesus angenommen. Ist das nicht schön? Und nicht nur sie, sondern auch ihr Mann. Und ihr Mann ist jetzt dieses Jahr verstorben und beide haben ihr Leben Jesus übergeben. Schon alte Herrschaften. Du siehst also, das Gebet und die Arbeit ist nicht vergeblich. Auch wenn Jahrzehnte, und das sind 50, 60 Jahrzehnte vergangen, so, um Davids Willen. Gott arbeitet immer, weil jemand in der Familie war, irgendjemand. Dass du hier sitzt heute Mittag, das ist kein Zufall, glaub doch nicht. Irgendjemand in deiner Sippe, vielleicht 3, 4, 5, 10 Generationen zurück, irgendjemand hat gebetet, ist in jede Messe, die waren vielleicht damals nicht evangelisch oder freikirchlich, die sind da in ihre Messe gegangen, die Mutter hat gebetet, oh Gott segne meine Nachkommen, denn euch und euren Kindern und so viele wie der Herr hinzutut, gilt diese Verheißung. Und da hat die Oma gebetet. Und meistens sind es die Mütter, die gebetet haben und Gott gefleht haben. Und du bist die Frucht dieser Gebete. Auch wenn diese Gebete komisch waren und du sagst, weißt du, Gott hört komische Gebete. Und deine Gebete sind auch vielleicht komisch heute. Und auswendig gelernt. Aber die Leute haben aus Herzen getan. Sie haben Gutes getan, so gut sie Gutes tun konnten. Sie haben Liebe geübt. Und bei Gott geht nichts und absolut gar nichts verloren. Geht gar nichts verloren. Und Gott sucht die Kinder heim. Gott segnet die Kinder dann. Und dann wunderst du dich, mir geht's gut, ich bin versorgt, werde alt und so weiter. Aber da war die Oma oder Uroma oder Uroma. Wo kannst du die Uhr noch so weit zurückdrehen, wie du willst. Alle, die mit dir fahren, wenn ich denke an deine diese ganze Kitrovic-Sippe, weißt du, das ist auch so Gnade Gottes, die Oma. Was kann die Oma, wenn Krieg ausbricht und wenn die Familie auseinandergerissen wird? Gott bringt die Familie wieder zusammen. Gott bringt die Familie zusammen. Was zusammengehört, das bringt Gott zusammen. Und jetzt um Davids Willen, und jetzt, wenn du den Stammbaum Davids liest und schau, weißt du, du denkst, nur Heilige sind in meinem Stammbaum, das sind nur Gerechte, nur im Blut Jesu gewaschene, erfüllt vom Heiligen Geist, nur solche sind da drin. Vergiss das. Wer kann sagen, wer gläubig und wer nicht gläubig ist? Der Herr kennt das Herz. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. In dem Stammbaum Jesu, halt dich fest, das sind Huren, Prostituierte, Schänder. Ich denke nur, Hure Rahab gehört dem Stammbaum Davids, die Hure Rahab. Die Ruth, naja gut, aber am schlimmsten ist die Tamara, eine Prostituierte, Inzest haben sie geübt. Verstehst du, Judah, ein Nachkommen aus dem Inzest, die schönen Juden. Inzest. Du siehst also, all das gehört in diese Familie. Durch deinen Glauben, jetzt hör mir zu, durch deinen Glauben wirst du geheiligt und dein Haus. Und guck mal, die Hure Rahab, das ist so ein Bild. Und Gott sagt, alle, die in deinem Haus sind, die werden gerettet. Du musst nur den roten Faden daraus hängen. Alle, die in deinem Haus sind, alle, die mit dir zusammen sind und du wirst doch nicht für möglich halten, dass lauter Fromme nur in dem Haus von der Hure Rahab waren. Das waren die ganzen Freier womöglich, die an die Hure da geglaubt haben. Und die haben gewusst, wenn die Israeliten kommen, die glaubt und die hat eine Verheißung. Und Menschen, die eine Verheißung haben, die werden auch die Verheißung erleben. Und Menschen, die keine Verheißung haben, die werden die Verheißung auch nicht erleben. Und diese Rahab, die hat das rote Seil zum Fenster rausgehängt und ihr Haus, nachdem die Mauer einstürzte, ihr Haus blieb stehen. Kannst du sagen, das war Sabotage, aber das ist egal. Dein Glaube ist eine Sabotage dem Teufel gegenüber. Du glaubst und du wirst gerettet werden. Egal was passiert. So, wer gehört zu der wahren Familie? Jesus sagt, wer ist meine Mutter, sind meine Brüder? Matthäus 12. Und dann zeigt er, da, die 70, die 12, die 500 oder wer auch immer. Wer sind meine Brüder, wer ist meine Mutter? Und dann zeigt er auf seine Jünger und sprach, nicht nur auf Petrus und nicht nur auf Johannes, er zeigt auf seine Jünger. Jesus hat viel mehr Jünger gehabt als nur die 12, nur die 12 waren Apostel. Und sagt, schau, diese sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester. Wer den Willen des Vaters im Himmel erfüllt, das ist eine ganz neue Sicht für Familie, was Gott mir aufgeschlossen hat. Nicht die gehören zur Familie Gottes, die nur den Namen tragen, Christ, oder die gleiche Blutgruppe haben, und dabei sind sie voll Wikingerblut, oder vielleicht miteinander verwandt sind, oder im gleichen Verein oder das gleiche Gebetsbuch haben oder die gleiche Sprache sprechen oder aus der gleichen Gegend sind. Wer gehört zu meiner Familie? Alle, die den Willen Gottes tun. Alle, die den Willen Gottes tun. Und das geht drüber hinaus über die irdische Abstammung. Es ist eine geistliche Beziehung. Und nicht du verfügst darüber, nicht du suchst dann die Leute raus, sondern und der Herr macht die Familie an Aufstellung. Der Herr baut die Familie. Und wo Gott das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran arbeiten. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Der Herr macht diese Familienaufstellung. Und plötzlich merkst du, nicht die irdische Abstammung allein, sondern diese Eingeheirateten. Und meistens sind so die Eingeheirateten, die Enkel. So dieses kleine Kind kommt und plötzlich sagt er, du, der Opa war heute Nacht bei mir. Kannst du dir vorstellen, so verrückt. Weißt du, plötzlich kommt, wird eine Generation übersprungen oder zwei und plötzlich kommt etwas ans Licht. Jetzt sind sie ganz konfus. Was soll man da sagen? Wir haben keine Antwort, keine Lösung. Gott weiß, wo etwas noch nicht aufgearbeitet ist. Gott weiß, wo etwas noch nicht bereinigt ist. Ich nehme jetzt noch dich, weil das ist so ein Fall da bei dir. Irgendwo kamen wir in Diskussion. Und wie sieht's mit deinem Vater aus, mit dem Grab von deinem Vater? Und dann lesen wir die Geschichte. Ich weiß nicht mehr so detailliert, aber jetzt versuche ich es zu wissen. Und du sollst deinen Vater nach Hause bringen. Aber sein Vater gehört nach Polen irgendwo. Und dann haben wir das Grab gesucht, auch rein zufällig, wie Gott uns geführt hat. Wenn du anfängst zu suchen, Gott fängt an, dich zu führen. Dann kommen wir in Gehöft und sagt er, das könnte hier sowas sein, da war ein kleiner Junge, das könnte hier sein. Und wer kommt raus, kommt die Tante, glaube ich, Tante war es, oder so, sieht genauso aus wie mein Bruder, wie aus dem Gesicht geschnitten. Bist du der Gerhard? Und so und plötzlich ist da, aber die sprechen zwei verschiedene Sprachen. Und dann finden wir den Friedhof, da sind alle Brüder und dann fehlt einer. Da fehlt einer. Und jetzt bringt, du kannst denken, was du willst, aber Gott bringt Familien zusammen. Und ich will jetzt über diese Familienzusammenführung, Familienaufstellung mal ein paar Gedanken nur sagen. Gott bringt die Familie zusammen und die Familie soll dorthin, wo die Familie hingehört, von Gott aus. Josef, als er in Ägypten war, hatte ein Gelübde von seinen Brüdern genommen, ich möchte nicht in Ägypten beerdigt werden. Ich bin kein Ägypter. Ich bin ein Verkaufter, dort ein Sklave angekommen. Ich will nicht mich mit ihnen identifizieren, auch wenn ich der Herr von Ägypten bin. Gib mir ein Versprechen, Brüder, dass ich dort beerdigt werde und dort begraben werde, wo meine Väter begraben sind. Und dann nach 430 Jahren nehmen die Brüder den Jakob als Mumie und begraben ihn dort, wo er hingehört, an der Seite von seinem Vater Jakob. Dort wird er beerdigt. Nach 400 Jahren, du sagst, das ist unwichtig. Bei Gott ist das nicht eine Nebensache. Und dann, Gott möge dich segnen. Gott möge dich segnen. Dann passiert etwas, mein Bruder hat den Vater ausgegraben. Am Friedhof wurde es gemacht, ich sage das nur. Und dann im Auto, und dann passiert noch ein Unfall und die Gebeine, wir haben schon Sorge gehabt um die Gebeine, oder du hast Sorge gehabt. Aber dann bringt er nach Hause und dann macht der Pfarrer einen extra Gottesdienst für diesen Fall. Der Sohn bringt den Vater nach Hause. Weißt du, das ist vielleicht jetzt ein Bild, eine gute Illustration für mich, aber der Tag kommt, du gehörst dorthin, wo du hingehörst. Wenn du hier in dieser Erde beerdigt wirst, du kannst irgendwo in Hinterdupfing beerdigt werden, Gott wird dich dorthin bringen, wo du hingehörst, zu deiner Familie. Wenn der Tag der Auferstehung stattfindet, wirst du hier vielleicht nicht in Berlin auferstehen, sondern dort auferstehen, wo deine Familie registriert ist. Und Josef und Maria mussten nach Bethlehem gehen, denn sie waren aus dem Haus Davids. Und Gott will die zerbrochene Hütte Davids wieder aufbauen. Gott will die zerbrochene Hütte Davids aufbauen. Das sind so viele Geheimnisse und so viele Wahrheiten. Man redet nur über den lieben Heiland natürlich. Aber das sind Geheimnisse, die wir entdecken sollen. Gott will Familien zusammenführen. Und wenn die Entrückung stattfindet, ist egal, wo du stirbst, ist egal, wo du beerdigt wirst, du wirst auferstehen. Papa, Mama. Du bist da. Du bist da. Für mich war ein großes Schlüsselerlebnis, als meine Mutter starb und ich habe nicht gebetet groß, ich habe sie beerdigt und nichts gedacht. Plötzlich habe ich einen Traum oder Vision und ich sehe, meine Mutter kommt vom Berg runter und führt an der Hand eine ganze Sippe. Denke ich, Mutti, was willst du? Du bist doch tot, du bist im Himmel. Du bist beim Heiland. Was willst du eigentlich? Dann nimmt sie und dann sagt sie, ich will bei euch wohnen. Sag ich, Mutti, wir haben nur 3 Zimmer und wir sind 6 Leute. Du kannst nicht bei uns wohnen. Dann sagt er, kein Problem, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Das war eine Botschaft und dann habe ich alles vergessen. Und was da war, aber auf jeden Fall, ich war so aufgeregt, aber das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und ich weiß nur, sie hat noch die Oma an der Hand gehabt und an der Oma, da hingen noch ein paar andere Leute dran und so weiter, wahrscheinlich ihre Nachkommen. Ich habe nicht mehr so genau hingeguckt, weil ich zu aufgeregt war. Aber die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Deine Familie gehört vor Gott zusammen. Und sie werden ein Fleisch sein. Nicht nur hier auf Erden und nicht nur bei sechs, sondern sie werden bei Gott ein Fleisch sein. Und durch Jesus sind wir vereint. Durch Jesus sind all diese Familien. Es ist die Familie über Maria und die Familie über Jesus. Das sind diese zwei Stammbäume, die wir im Neuen Testament haben. Es sind so paradox, diese beiden Stammbäume werden über Jesus in dieser Situation zusammengebracht, wo du auch immer herkommst. Auf dieser Welt gibt es zwei Familienlinien. Zuerst einmal die menschliche, irdische Familie und dann die geistliche und göttliche Linie. Und Jesus bringt diese beiden Linien zusammen. Die sichtbare und die unsichtbare. Die Nachkommen Jesu und die Nachkommen Adams, die werden zusammengebracht. In Jesus werden sie eins. Von der Geburt her sind wir alle Nachkommen Adams und durch die Wiedergeburt sind wir alle Nachkommen Jesu Christi und Gottes. Wir werden zusammengebracht. Das ist meine Familie. Wir werden zu einer Gruppe gehören, zum ersten und zum zweiten Adam. Jesus ist der zweite Adam. Er lehnt nicht den ersten Adam. Der eine ist nach dem Fleisch und der andere ist nach dem Geist. Wir Menschen haben zwei genetische Linien in uns. Einen von Vater und eine von Mutter. Eine von Gott und einen von Menschen. Wir werden in und an uns sehen ihre Ähnlichkeiten, beide Familien. Wir finden ja, das sieht genauso wie Vater, sagt man meistens. Dass das von der Mutter ist, das weiß jeder. Aber dass es von Vater ist. Wir haben vom Vater die Sterblichkeit angenommen und von dem himmlischen Vater haben wir die Göttlichkeit, das ewige Leben übernommen. Und so haben wir beides. Wir sind eins in Christus. Wir sind versöhnt mit Gott. Diese zwei Stammbäume laufen in mir heute zusammen. Von Adam heißt, und er war Gottes. Und von Jesus war auch Gottes. Und Gott sandte seinen Sohn. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Kraft und Macht, Gottes Kinder zu werden. Der Teufel versucht es alles zu verhindern. Er versucht uns unser Erstgeburt zu rauben. Unsere Anrechte und Abstammung. Aber was soll's? Ich glaube an die Bibel. Das Wort Gottes sagt, wir gehören zusammen. Und wenn, so wie bei diesem dreijährigen Mädchen, diese Erscheinung, und er hat gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt es war um 3 Uhr, ich habe Gottesdienst, ich habe keine Zeit, jetzt Seelsorge zu machen, groß, die gehören auch nicht zu meiner Gemeinde, sind extra aus Paris angekommen, musst du vorstellen, weil das so Theater für sie ist, und weißt du, was alles soll? Weißt du, habe ich gesagt, vielleicht ist da etwas aufzuarbeiten. Und wir sollten um die Heilung unseren Familien bitten. Vater, wenn du etwas so zeigst und sogar so ein Kind benutzt, so unmündiges Kind, und Kinder wissen nichts, Kinder und Narren sagen die Wahrheit, vielleicht ist da etwas aufzuarbeiten, vielleicht etwas zu vergeben, vielleicht irgendwo Vergebung auszusprechen. Soweit ich das weiß und soweit ich das kann, soll ich Vergebung aussprechen. Und ich soll Vater und Mutter ehren. Steht wieder auf der anderen Seite, auf der menschlichen Art und Weise. Und dann soll ich niemand Vater nennen auf Erden, außer nur Gott. So etwas Paradoxes. Wie bringe ich das zusammen? Bei Gott geht das. Bei Adam war das Ergebnis, dass also die Nachkommen, was aus seiner Nachkommenlinie wurde, weißt du, da kam der Kain, das wurde ein Mörder, das war der Nachkomme, das war die irdische Linie. Dann kam der Nimrod, auch so ein brutaler Mensch, gewalttätig, dann hat er sich System aufgebaut und Nineveh gebaut und Babel war er der Herr und so weiter. Er war so auf Materialismus, das war diese irdische Linie, diese materialistische Linie, diese ja, immer Besitz und Grund, haben sie was, haben sie nichts. Und dann kommt die göttliche Linie. Was habe ich alles in Gott, was habe ich alles von Christus? Da habe ich eine andere Geschichte. Und die Geschichte, die von Gott kommt, die so war, dass du das alles verschenken kannst. Weißt du, Gott legt großen Wert auf die Familie, dass die Familie wieder das wird, was sie einmal war. Denn deshalb das Jubeljahr in der Bibel, das Jubeljahr, das 50. Jahr, also 49 Jahre, und das 50. Jahr ist das Jubeljahr, da kommen die Leute, die verspielt haben, die versoffen haben, die alles verludert haben, die alles verwirtschaftet haben, die einfach sich verschuldet haben, welcher Art auch immer. Nach 50 Jahren kommen sie wieder in ihr Erbteil zurück. Kriegen sie das, was zur Familie gehört. Gott will deiner Familie das geben, was deiner Familie gehört. Und Gott wird Familien rufen. Kommt her, ihr Menschenkinder. Und dann kriegt die Familie wieder ihr Erbteil. Deshalb, wenn du ein Grundstück kaufst in Israel, in wahren Israel, und 40 Jahre, vergiss es, du kannst nur noch 10 Jahre wirtschaften, dann musst du es wieder alles zurückgeben, denen es gehört. Und das ist das Jubeljahr. Gott will in deinem Leben ein Jubeljahr schenken. Deine Familie kriegt wieder all das zurück. Deine Mutter kriegt all das zurück. Wie viele Söhne hat der Krieg, haben Tyrannen, Diktatoren den Müttern genommen? Wie viele Väter? Und sie wurden geraubt. Das kommt das Jubeljahr. Kommt her, ihr Menschenkinder. Gott bringt die Familie zusammen. Also, wenn ich weiterlese nach der Bibel, Gott ist der rechte Vater. Gott sorgt für richtige Beziehungen. Gott arbeitet unsere Vergangenheit auf und auch führt uns in die Zukunft. Der Heilige Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig und wir werden immer mehr verwandelt in Jesu Bild und mit Jesus verwandt. Und je mehr du mit Jesus verwandt wirst, desto mehr entdeckst du deine Familie. Wir sind hier in Berlin. Ich habe eine Schwester, die ist jetzt beim Herrn Jesus schon inzwischen. Einige kennen sie. Wir haben ein Seelsorgespräch und plötzlich frage ich so aus dem heiteren Himmel, wer ist dein Vater? Sagte, ich kenne meinen Erzeuger nicht. Ich würde gerne meinen Erzeuger kennen, aber ich kenne sie nicht. Meine Mutter verschweigt es, meine Mutter spricht nicht darüber, sie verheimlicht, sie weicht diesem Thema aus. Wir beten. Und wir haben gebetet, die geht nach Hause und ist sie im Aufzug, in Spandau fährt irgendwo ein Hochhaus hoch und plötzlich sagte, bist du nicht die und die? Sagt sie, ja, und woher kennen sie dich? Ich bin ihr Vater. So arbeitet Gott. Gott bringt Familie zusammen, bin ihr Vater. Aber die war so aufgeregt, dass sie aus dem Aufzug raussprang und hat vergessen, wie heißen sie, wo sind sie denn? Erzählt sie Mutter. Und die Mutter sagt, das ist unmöglich, versuch nicht wieder alles aufzurollen. Aber Gott hat ein Gebet erhört. Und da sind die Menschen wieder, die sagen, roll wieder nicht das auf. Weißt du, wir sollten keine Schande und kein und nicht gleich beleidigt und gekränkt sein, wenn Gott etwas aufrollt, wenn Gott etwas aufarbeitet, dann will er halt die Geschichte machen. Wieder neu diese Geschichte schreiben. Wie glücklich wir, und das Mädchen ist krank geworden dann inzwischen und ist auch dann ganz schnell verstorben. Aber Gott hat Gnade geschenkt, dass dieses Mädchen noch zu Lebzeiten ihrem eigenen Vater, leiblichen Vater, ihrem Erzeuger. Weißt du, man redet vom Erzeuger. Weißt du, Gott hat die beiden benutzt, auch wenn es nur 5 Minuten, um dich ins Dasein zu rufen. Da hat er sich schon was dabei gedacht. So, Gott führt die Familie zusammen. Es ist jetzt nicht so sehr wichtig, dass du deinen Vater und deine Mutter so gefunden hast, aber du musst eines wissen, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch hier zusammen. Halt an diese Botschaft fest. Wir werden mit Jesus verwandt und wir bekommen eine neue Einstellung. Und dann, weißt du, wenn du deinen Vater, deine Mutter nicht kennst, ich war bei den Pionieren und bei uns hat man etwas gelernt bei den Pionieren, in jeder alten Frau sehe deine junge Mutter. Stehst auf, gibst Platz in jeder alten, das hätte deine Mutter sein können. Du solltest dann, wenn du jetzt die nicht kennst, es ist egal, deine Großmutter, fang an alten Menschen zu dienen. Nett zu sein zu ihnen. Es könnte deine Mutter sein, womöglich. Dein Vater, deine Großmutter, dein Opa. Und manche haben unwissend Engel beherbergt. Da kommt doch ein Mütterchen oder Väterchen bei dir vorbei. Wollen wir nichts. Aber vielleicht, das ist ein Ding. Meine Familie von meiner Frau, da waren wir schon verheiratet. Plötzlich steht an der Tür ein Mann verstümmelt und klopft an der Tür. Wohnt hier Familie sowieso? Ja, was wollen Sie? Sah aus wie ein Penner, war wahrscheinlich auch vielleicht ein Penner. Verstümmelt, kleines Männchen, kann gar nicht richtig laufen. Sagte, ich habe eine ganz wichtige Botschaft für Sie. Können Sie reinlassen? Zuerst haben wir gedacht, wir wissen nicht, was der Mann will. Das könnte, ja, irgendwie so. Sah sehr verstümmelt aus. Dann sagt er, ich war mit Ihrem Großvater im Konzentrationslager. Wir lagen zusammen und ich habe eine Botschaft, der starb, aber da hat immer von Jesus gesungen und ich habe hier ein Lied, also irgendwas von Jesus. Und dieses Lied hat er dann uns gebracht. Er war mit dem Großvater von der Heidi, war er zusammen im Konzentrationslager, bevor der starb und so weiter. Aber er war verstümmelt. Ich muss vorstellen, so etwas passiert. Manchmal wissen wir nicht, ob da irgendjemand kommt, der uns eine Botschaft bringt, ein Lied. Und das vom Heiland, ich weiß das Lied nicht mehr. Ich glaube, wir sind des Heilands Himmelsblumen oder so ähnlich. Irgendwie so vom Heiland. Er hat vom Heiland gesungen. Und mit diesem Lied ist er aus dem Bett rausgefallen, nicht mehr aufgestanden beim hohen Fieber und starb. Und wurde entsorgt irgendwo in Mauthausen. So, wir sollten also achten, so, jemand könnte eine Botschaft uns bringen. Also, aber viele Christen beschäftigen sich mit dieser Sache nicht. Familie, da geht mich nichts an. Ich habe keine Familie, Hauptsache ich bin da. Du kannst nicht allein existieren. Ohne deine Familie wärst du nicht da. Danke Gott für deine Familie zuerst einmal. Das ist das Erste, was du anfangen könntest, was du solltest. Danke für deine Familie. Jetzt werde ich 80% katholisch, vielleicht auch 85 oder 90. Danke Gott für die Familie Maria und Josef. Das war auch keine richtige Familie. Die waren nicht beim Standesamt. Die waren nicht offiziell getraut. Der Herr hat sie getraut. Nimm du die Maria als seine Frau. Also der Herr hat sie überredet. Also eigentlich diese Familie hätte, die waren nicht beim Rabbiner. Der Rabbiner hätte sie rausgeschmissen, wenn der zum Rabbiner gegangen wäre, der Josef, und sagte, ich möchte die Maria heiraten. Aber der Herr hat sie getraut. Das war jetzt keine richtige Familie auf Deutsch gesagt, nach unserem Status, nach unserer Vorstellung. Das war eine so zusammengewürfelte Familie. Aber der Herr hat sie zusammengebracht. Nimm diese Familie und danke, dass diese Familie sind. Das sollte so Grundlage für alle anderen Familien sein. Und dann geht diese Familiengeschichte weiter. Der Josef lebt nicht mehr. Dann hängt dieser Herr Jesus, der Sohn der Maria, am Kreuz. Ein Schwert geht durch ihre Seele. Und hört mal, was da passiert am Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eine erlösende Botschaft. Und die 7 Worte Jesu vom Kreuz, nicht nur, es ist vollbracht. Die meisten halten sich nur an dem Wort, es ist vollbracht. Aber da gibt es noch ein paar Sätze, die genauso wichtig sind wie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder mich dürstet. Dann hängt der Sohn Gottes am Kreuz und sagt, Johannes, das ist deine Mutter. Und Mutti, das ist jetzt dein Mann, dein Versorger, dein Sohn. Und Johannes nahm von der Stunde Maria an seine Seite. Du siehst also, wie Familie geschieht, wie Familienführung. Gut, die waren verwandt, vielleicht ein bisschen weitläufig verwandt. Also das war kein Verbrechen oder keine Schande. Aber sogar weitläufig Verwandte, das waren Vetteles. Aber nimm die Maria, die gehört zu dir, sorg dafür. Sie ist jetzt Witwe, sie hat niemand, sie hat nicht einmal mich mehr. Sorg du dafür. Vielleicht müssen wir manchmal für einen Menschen aus unserer Familie sorgen und uns um einen Menschen kümmern. Weißt du, wir glauben immer nur an organisiertes Christentum, was richtig organisiert, richtig Stempel hat und was weiß ich, besiegelt amtlich. Aber wir müssen vom Heiligen Geist besiegelt sein, vom Heiligen Geist abgesegnet sein. Und es ist so wichtig, dass zuerst man mit Gott verwandt wird. Und dann von Gott ausgeht die Verwandtschaft, und der war Gottes. Finde heraus, wer Gott gehört alles, wer mit wem verwandt ist. Und die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir sind anders. Wir sind anders als die Weltmenschen. Ja, ich habe keinen Menschen. Es gibt niemanden, das niemand niemand hat. Das ist Lüge, und zwar teuflische Lüge, wenn niemand niemand hat. Ich habe keinen Menschen. Du bist selber schuld, wenn du niemand hast, wenn du so dich abkapselst, wenn du dich isolierst, wenn du nicht auf Menschen zugehst, wenn du mit niemand sprichst, wenn du nicht aus dir rausziehst. Du willst, dass du geliebt wirst. Die Bibel sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut's ihnen also. Bitte geh auf die Leute zu. Sagst du, Mutti. Ja, bitte, wie kannst du das sagen? Das ist nicht deine Mutter. Du solltest in jeder Frau eine Mutter und einen Vater sehen. Ein Bruder und eine Schwester. Wir gehören alle zusammen. Denn eigentlich, wir sind alle miteinander verwandt. Egal, wo wir herkommen, wir kommen alle von Adam und Eva. Und nicht vom Affen. Wir haben noch keinen Affen gesehen hier. Wie heißt es in der Bibel? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Zu einem römischen Haus damals gehörten etwa 120 Leute. Da gehörte nicht nur der Vater und die Mutter und 2, 3 Kinder. Nein, da gehörte der Knecht, die Magd. Da gehörten die Leute, die irgendwo im Haushalt arbeiten. Im Schnitt gehörte zu einem altrömischen Haus, so wie jetzt dieser Kerkermeister, etwa 120 Leute. Da gehörte die Oma dazu und der Opa auch noch. Wenn Gott einen Menschen rettet, rettet er immer eine ganze Familie, ein ganzes Haus. Denk nur an die Hure Rahab. Wenn Gott einen Menschen segnet, segnet er eine ganze Familie. In dir sollen gesegnet werden alle Menschen. Gott segnet alle Menschen. Und wenn jemand gesegnet ist, und guck mal, auch das, auch wenn es nicht richtig war, Abraham wurde gesegnet und Lot wurde mitgesegnet. Dem ging es genauso gut. Auch seine Herden wuchsen und nahmen zu. Wenn du mit einem Gesegneten zusammen bist, sind alle gesegnet. Ob er jetzt falsch verbunden ist oder richtig verbunden ist. Lot war nicht richtig mit Abraham, aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet, weil er mit einem Gesegneten zusammen war. Weil die 276 Seelen beim Paulus, die wurden alle gerettet, weil sie alle mit Paulus auf dem Schiff saßen. Nicht vom anderen Schiff, auf diesem Schiff. Gott rettet immer Familien. Gott will die Hütte Davids wieder aufrichten. Deine Familie wieder aufrichten, die so am Boden liegt. Die Familie Gottes ist mehr als nur als die Kirche, als die Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde, was wir so sehen. Es ist, wo mit dem Herzen man zusammengehört. Das ist die Familie Gottes. Und deshalb gibt es im Neuen Testament, ihr werdet verblüfft sein, da gibt es so viel Haushaltsregeln, Hausstand, Hausordnung, wie man sich verhält im Haus Gottes und so weiter, wie man sich in der Familie Gottes benimmt. Als Jesus in das Haus von Zachäus kommt, da steht nichts von der Frau. Wo ist die Frau? Wo ist die Frau Zachäus? Da lese ich gar nichts. Aber was sagt der Herr? In diesem Haus ist Heil widerfahren. Und plötzlich passieren Wunder, nachdem er da sein Leben ordnet, wird das Familienleben geordnet. In Gottes Familie herrscht Ordnung. In diesem Haus ist Heil widerfahren. Da herrscht Liebe. Im Haus Gottes, in der Familie Gottes herrscht Demut. Da achtet einer den anderen höher als sich selbst. In der Familie Gottes, da werden Konflikte auf göttliche Art und Weise gelöst. Nicht, dass du gleich da Ohrfeigen austeilst, wenn dich jemand auf der eine Backe schlägt, bietest du auch noch die andere dazu. So werden im Haus Gottes Konflikte gelöst. Und dann vergibt man, da ist jeder wichtig, da sind sie ein Herz und eine Seele. Im Haus Gottes ist man selbstlos, mal übt man selbst, Bruder, nimm du das. Nimm du das. Da ist Selbstdisziplin, da ist man solidarisch. Da vergibt man, und du musst im Haus Gottes, in der Familie Gottes so viel vergeben. Du glaubst gar nicht, was du da alles noch vergeben musst. In der Familie Gottes. Und dann musst du, ja, wie oft muss ich vergeben? 500 Mal am Tag. Und das reicht manchmal nicht aus. Aber das ist Vergebung. Und dann musst du, und jetzt beginnt in der Familie Gottes, wenn du bist, du musst vergeben, du musst denen vergeben, was die alles zugefügt haben, dass sie dich enterbt haben, dass die dich nicht eingeladen haben, dass die kein Weihnachtsgeschenk gegeben haben und dass die, was weiß ich, was sie noch nicht gemacht haben, wo dich beleidigt haben, vergib. Und in dem Moment, wo du denen vergibst, können die gerettet werden. Wenn wir Menschen nicht vergeben, können die Menschen nicht gerettet werden. Woher weiß ich das? In der Bibel steht es. Als Jesus starb, sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war ein Wort vom Kreuz. Und wir sind gerettet und wir können gerettet werden, weil Jesus uns vergeben hat. Den Juden vergeben hat, den Römern vergeben hat, dir und mir vergeben hat. Stephanus wäre nie gerettet worden, wenn Paulus Paulus wäre nie gerettet worden, wenn Stephanus nicht gebetet hätte. So, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht. Denn Paulus war derjenige, der sagt, steinigt ihn, der ist todesschuldig, ich bin Rabbi, ich weiß. Der hat Gott gelästert. Aber Stephanus betet, Vater, vergib. Und das war die Geschichte, dass Saul von Tarsus gläubig wurde, dass Jesus ihm begegnet. Deshalb, wenn du möchtest, dass dein Haus gerettet werden, vergib ihnen. Behalte ihnen ihre Sünde nicht. Und wir haben die Autorität, Sünden zu vergeben. Warte nicht, bis der liebe Gott die Sünden vergibt. Du hast die Autorität, Sünden zu vergeben. Und wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Dem sind sie vergeben. Natürlich wird Gott vergeben, diesen Menschen. Gott muss diesen Menschen vergeben. Aber du musst die Vergebung aussprechen. Aber nein. Aber ich sag dir eines. Die Schwester, der Bruder, dem du nicht vergibst, wird neben dir sitzen müssen. Und dann wirst du Hölle im Himmel durchmachen. Da kommst du gar nicht rein, brauchst gar nicht. Im Himmel gibt's keine Hölle. Aber die, vergib. Du wirst gefoltert, du wirst gequält. Du leidest manchmal. Deine Enkelchen kommt dann und sagt, Opa ist mir erschienen. Ich arbeite das jetzt noch ein bisschen auf. Opa ist erschienen, weil da vielleicht irgendwo etwas nicht vergeben worden ist in der Familie. Weil irgendwo Vergebung nicht ausgesprochen wurde. In Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 21, das ist das Gebet des Apostel Paulus für die Gemeinde. Und der Gottes Wille ist, dass wir alle ein Teil der heiligen Familie Gottes sind, dieser göttlichen Familie. Und Jesus hat uns zu der göttlichen Familie gebracht. Er ist der Erstgeborene und wir sind seine Brüder. Wir gehören zu der göttlichen Familie. Und zu dieser göttlichen Familie gehören alle, die der Herr berufen hat. Und Paulus sagt hier, der halben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da heißt, Kinder auf Erden, im Himmel und auf Erden. Gott, hier Paulus betet zum rechten Vater, was der rechte Vater ist, im Himmel und auf Erden. Also Gott ist der rechte Vater im Himmel und auf Erden. Und was bittet er? Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet seid. Das ist Familie. Weißt du, das Markenzeichen der ersten Christen war nicht Coca-Cola und Jeans und was weiß ich, Mercedes. Das Kennzeichen der ersten Christen waren, wir haben die sich lieb. Wo sind die Christen? Wo sind die Christen, die für jemanden ins Gefängnis gehen, damit der Bruder frei rauskommt? Wo sind die Christen, die sich lieber verbrennen lassen, damit der überleben kann? So fest verwurzelt und gegründet in der Liebe. Und dann betet Paulus weiter, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches das sei, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen großen Gottesfülle. Denn dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu allen Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Welch ein großes Gebet ist dieses Gebet des Apostel Paulus. Und deshalb, ich möchte dich einladen, werde ein Teil der Familie Gottes, der Kinder Gottes. Weißt du, Kinder Gottes gehören zusammen. Nicht, bist du evangelisch, bist du freikirchlich, bist du charismatisch, bist du baptistisch, bist du Mennonit? Was bist du? Hört doch auf mit dem ganzen Schmarrn. Wir sind Kinder Gottes. Und wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. Das sieht genauso wie ich, weil wir den gleichen Vater haben. Kinder Gottes folgen dem Vater. Kinder, die sich von Gott folgen, die lassen sich von Gott erziehen, die hören auf Gott. Die haben mit Gott Gemeinschaft. Die Kinder des himmlischen Vaters leben aus der Fülle des Vaters. Die haben alles, was sie brauchen. Die teilen. Die sind nicht geizig. Kinder Gottes dürfen nicht geizig sein, habgierig sein. Ich will gesegnet werden. Nein, wenn du zur Familie Gottes gehörst, gib meinem Bruder. Da sind in Süddeutschland sind zwei Jungs, die spielen, die kriegen einen Apfel, die kriegen leider nur einen Apfel. Und dann müssen sie das brüderlich teilen. Und dann sitzen sie da, die waren in der kamen von der Sonntagsschule, und dann sitzen sie da und wie teilen wir den Apfel? Wie sollen es brüderlich teilen? Wie teilt man brüderlich? Und die saßen da und die haben diskutiert, wir werden Jungs, die diskutieren gerne, wie teilen wir den Apfel brüderlich? Dann haben sie durchgeschnitten und da ist etwas passiert. Ein Teil war größer und der andere war kleiner natürlich. Ist nicht ganz aufgegangen, weil die das mit dem Messer falsch hantiert haben. Also wir haben brüderlich geteilt. Und dann nimmt der etwas Ältere und sagt, wir haben jetzt brüderlich geteilt, du kriegst den größeren Teil und ich behalte den kleineren. Das ist brüderlich teilen. Die haben begriffen, was brüderlich zu teilen ist. Du kriegst den größeren und wir teilen brüderlich. Finde die Familie Gottes zusammen. Weißt du, wir gehören zusammen. Und das, was zusammengehört, muss auch zusammenbleiben. Und weißt du, was viele Christen nicht kapiert haben? Gott hat dich in eine Familie hineingeboren. In eine Gemeinde. In eine Gemeinschaft. Und und die schwirren durch die halbe Welt und die wissen nicht, wer ihr Vater und Mutter ist, dann rufen sie, Pastor Matthäus, können Sie mir den Fall aufklären? Unsere Enkelin hat so komische Anwandlungen. Dann kommen sie extra von Paris und wollen deine Antwort kommen, weil sie entwurzelt sind. Du solltest wissen, wo du zu Hause bist. Wo ist dein Elternhaus? Wenn du keine Eltern hast, dann hast du die Gemeinde als dein Zuhause. Das sollte dein Zuhause sein. Und wir sind Brüder und Schwestern. Und wir tragen, nein, aber wenn du Probleme hast, dann gehst du dorthin zu dem oder zu dem, anstatt dass du in deiner Familie bleibst. Geschwister, es gibt Sachen, die in der Familie bleiben müssen und dürfen und können. Und in der Familie aufgearbeitet werden müssen. Und in der Familie ausgesprochen werden müssen. Und in einer Familie darfst du lachen und weinen, glücklich und traurig sein. Darfst du alles ertragen und erdulden. Und niemand darf dich auslachen. Ich weiß, ich komme aus einer Großfamilie. Wir sind 10 Leute gewesen. Da gab es viel Rimmel-Dimmel. Und gab es viel Krach. Und viel Lärm. Und dann, was in unserem Haus alles los war, als dann nachher die ganzen Jungs und Mädels mit ihren Bräute und Bräutigams kamen. Ja, da war so schon was los und ist immer noch los. Wir können kein Familientreffen machen, wir müssen mal eine Halle mieten gleich. Weil wir so viele sind. Das sind Enkelchen schon und ja, wir können nicht mehr so im Kleinen. Und da ist sehr viel los und da ist jeder anders. Deine Freunde kannst du dir raussuchen, aber deine Brüder und Schwestern musst du so nehmen, wie sie kommen. Denk drüber nach. Und das, was Gott an deine Seite gestellt hat, Gott hat gewusst, warum er dir diesen komischen Bruder oder diese komische Schwester an die Seite stellt. Weil du brauchst einen Schleifstein. Du brauchst jemanden, der so dich ein bisschen anrempelt. Der dir immer die Spielsachen wegnimmt. Der dich ärgert, damit du wieder Selbstkontrolle kriegst und beherrschen lässt und lernst zu dienen. Also wenn ich nochmals was zu tun hätte, ich werde dem lieben Gott sagen, ich möchte nicht der Erstgeborene sein. Auch wenn er noch so große Verheißungen in der Bibel hat. Ich musste immer auf die anderen aufpassen. Die sind mir so auf die Nerven gegangen. Die waren nicht zu beherrschen. Die Eltern waren fort und ich musste auf die Kerle da aufpassen. Und dann haben sie alles am Kopf gestellt. Und dann kommen die Eltern zusammen. Ja, warum hast du nicht aufgepasst? Dann nehmen sie dich, machen dich verantwortlich, weil du nicht aufgepasst hast. Aber du konntest nicht. Pass auf, meine Mutter ist nicht fertig geworden mit manchen. Verstehst du, wie soll ich dann mit denen fertig werden? Wir lassen uns von unserem Bruder nicht sagen. Du siehst, aber das ist Familie. Wir müssen Familie lernen. Und wir sind hier in dieser Welt, in dieser Gemeinde. Weißt du, und du kannst deiner Familie nicht weglaufen, auch wenn du möchtest. Du kannst ihnen nicht weglaufen. Die holt dich immer ein. Die holt dich immer ein. Du kannst ihnen nicht weglaufen. Plötzlich sind sie da. Weihnachten kommen sie. Ostern wollen sie ihre Eier suchen. Deine Familie. Fang an, deine Familie, die Gott dir gegeben hat, zu lieben. Manchmal ist es sehr schwer. Und weißt du, was der Teufel macht? Er versucht vor allem die Jüngsten, die Kleinsten, die Schwächsten, er versucht sie so zu manipulieren, versucht so aufzuhetzen, macht zum Problemkinder, weil Gott gerade durch die Kleinen, durch die Schwachen, durch die Letzten vor allem, durch die Nesthäkchen, heißen sie so, ja. Ja, die heißen so. Weil er durch die, Gott möchte durch die was ganz Besonderes machen, den Benjamin. Weißt du, Benjamin? Weil Gott Geschichte machen möchte und die will er kassieren, verstehst du? Den behält er da als Geißel womöglich noch. Und das macht der Teufel gerne. Wie jetzt der Pharao damals. Behält als Geißel. Und nimmt als Geißel. Und du zerbrichst fast. Aber Gott will die Familie zusammenbringen. Weißt du, in manchen Familien muss einiges noch aufgearbeitet werden. Denk an die Familie von Jakob. Der hat seinen Vater betrogen, seinen blinden Vater. 10 seiner Söhne betrügen ihn nach Strich und Faden. Ein böses Tier hat den Josef zerrissen. Und die haben den Josef nach Ägypten verkauft. Ist eine Familiengeschichte. Und ich will noch, und damit schließe ich die Aufarbeitung der Familie. Gott will deine Familie aufarbeiten. Da ist was in der Luft vielleicht. Da knistert. Und weißt du, vergehen 20, 21 Jahre, so viel sind dort auch wahrscheinlich vergangen. Und plötzlich schickt der liebe Gott eine große Hungersnot, die über ganze Welt ist. Auch über das gelobte Land. Eine Hungersnot und die schon 2 Jahre. Und dann sagt Vater Jakob, ich habe gehört, in Ägypten gibt's noch Korn. Dort ist ein guter König. Geht, Jungs, und kauft Brot. Und dann kommen sie und hören mal, was diese schönen, lieben jüdischen, hebräischen Brüder, oh, ich bin immer so verdorben mit Juden, Hebräer waren das. Und dann kommen sie hin und Josef erkennt sie. Aber dieser Josef war alles andere als fromm, glatt rasiert, eine Priestertochter als Frau, sitzt da auf seinem Thron, wo kommt die her? Ja, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Wir sind gottesfürchtig. Ganoven sind das. Klasse Nummer eins. Wir sind Söhne. Ja, sagt er so. Was wollt ihr? Wir brauchen Korn. Gut. Und du kennst ja diese Geschichte. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Ist eine Geschichte. Da ist so viel dran. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Josef war ahnungslos. Josef geht, seine Brüder zu besuchen. Der hat es fest voll beladen mit Essen und Trinken für die Brüder, die dort in Sichem irgendwo sind und weiden. Er sucht seine Brüder, er liebt seine Brüder und seine Brüder verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Und dann kaufen sie Getreide. Du weißt, dann sagte Josef, legt ihr Geld zurück. Und dann jagt er nach und sagt, ihr habt mich bestohlen. Du siehst also, da kommen alle 10 in Bedrängnis. Gott erlaubt, dass die ganze Familie in Bedrängnis kommt. Und zwar in so einer massive, jetzt seid ihr alles Verbrecher. Jetzt stehen sie da, als wie lackiert. Ihr habt den König bestohlen. Alle im Knast. Ja gut, aber wir müssen nach Hause, was wird unser Vater? Unser Vater hat schon einen verloren. Der Verlorene sitzt auf dem Thron. Du siehst, wie die Konfrontation passiert. Gott konfrontiert. Gott konfrontiert, auch wenn es durch ein 3-jähriges Kind. Unschuldig, total und unbedarf. Gott konfrontiert. Und jetzt kommt's raus. Ja gut, also bitte. Aber jetzt bleibt einer da. Was habt ihr gesagt? Ihr habt noch einen Bruder und den habt ihr nicht mitgebracht? Den hat er gar nicht gekannt. Das war von seiner Mutter, der Herr Benjamin. Den bringt ihr, wenn ihr nächstes Mal, wenn ihr kommt und den Bruder abholen wollt, bringt euren Bruder, den ihr da zu Hause noch gelassen habt. Der soll auch mitkommen. Kommt er hin? Und du siehst, so gibt sich Josef zu erkennen. Weißt du, es geht nicht sofort. Gottes Offenbarungen passieren nicht sofort. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und die müssen wieder nach Ägypten, die müssen wieder den einen da auslösen. Und dann gehen sie hin und sie wissen jetzt, jetzt blüht uns wieder was Furchtbares. Und dann passiert nochmals mit den Säcken was. Und das ist eine Geschichte. Weißt du, wie Gott arbeitet? Da passieren so unmerkwürdige Dinge, kannst du nicht erklären. Weißt du, manchmal passieren in Familien merkwürdige Geschichten. Ich will nur, dass du aufpasst und aufmerkst. Gott arbeitet im Stillen, im Verborgenen. Und sagt, verrückt bei uns. Bei uns spielt alles verrückt. Nicht nur zu Weihnachten. Und dann geht er raus und sieht seinen Bruder Benjamin, nachdem er wieder zurückkam und nachdem die Behandlung statt war. Und dann sagt er, wisst ihr das? So, jetzt kommt her, Ägypter geht mal raus. Bitte hier alles dicht machen. Ägypter geht bitte raus. Und dann sagt er, ich bin euer Josef, den ihr einst nach Ägypten verkauft habt. Du musst vorstellen, die wären tot umgefallen. Die wären im Boden versunken. Ich bin euer Josef. Und er weint, nimmt den Arm, seinen Bruder Benjamin, leiblichen Bruder, echten Bruder, weint. Und dann haben sie gesagt, guck mal. Und weißt du, wenn Gott Familien zusammenbringt, wird geweint. Da wird geweint, und zwar von Herzen, nicht künstlich und nicht aus Mitleid. Da wird echt geweint und Tränen reinigen. Da wurde so geweint, geschluchzt, dass die Ägypter gesagt haben, das gibt's doch nicht. Unser König schluchzt. Da muss was passiert sein, wir dürfen nicht rein, die Wache lässt nicht rein. Vergebung findet. Wenn Vergebung und Buße stattfindet, wird geweint. Und zwar ganz massiv. Und dann sagt er, wie geht's meinem alten Vater? ach, weiß, der will sterben, der ist lebenssatt, der will nicht mehr leben. Dann sagt meinem Vater, nimm hier die Rösse, nimm alles mit und fahrt so schnell, ihr kommt, Ägypter, bringt die Hebräer dann nach Hause, dass sie schneller nach Hause kommen, auf die, nicht nur da mit ihr alte Esel. Bringt den Vater, als Jakob das sah und heißt, und Jakob lebte auf. Er sagte nichts, wie hin. Ich will meinen Josef noch einmal sehen. Du siehst, da ist Familienzusammenführung auf göttliche Art und Weise. Und Gott hat diese alte Israels Familie zusammengebracht. Bevor Gott das Land segnet, bevor Gott Erweckung schenkt, bevor Gott große Dinge tut, wird Gott Familien zusammenbringen, die zusammengehören, die schuldig aneinander geworden sind, die etwas auf dem Kerbholz haben. Und da sind so viele Menschen, ja, fromm. Auch diese Person darf mir, der Opa ist fromm gewesen. Der war in der Anklammer Straße, der war getauft worden und was weiß ich, was der da alles war. Der war so fromm. Vergiss es, vergiss die ganze Frömmigkeit. Du weißt nicht, was im Herzen drin war. Wir sind Söhne eines gottesfürchtigen Mannes. Wir sind gottesfürchtige Söhne. Weißt du, viele können fromm spielen, viele können fromm Theater spielen, aber Gott sieht das Herz und Gott arbeitet alles auf. Also ich bin bei meinem lieben Gott, weißt du, ich bin furchtsam. Ich bin Gott gegenüber sehr furchtsam. Du glaubst gar nicht, wie furchtsam ich Gott gegenüber bin. Gott lässt nichts durchgehen. Gott lässt absolut nichts durchgehen. Wie du misst, so wird dir gemessen. Was du anderen wünschst, kommt auf dich zurück. Wie du andere behandelst, wirst du behandelt werden. Deshalb am besten, du ziehst dich zurück und bist ganz still und faltest deine Hände und schließt deine Augen, dass du nichts siehst und nichts hörst und nichts tust. Das ist aber so. Das ist also, dann kannst du am allerwenigsten sündigen. Wenn du nur zum Himmel schaust und nur Gott anbetest, wirst du nicht auf dumme Gedanken kommen. Aber man kommt so schnell auf dumme Gedanken. Aber die Sache soll aufgearbeitet werden. Weißt du, Gott arbeitet die Sache bei jedem Einzelnen auf. Ich wollte eigentlich noch aufhören, aber ich kann es noch nicht ganz. Weil noch eine Geschichte aufgearbeitet werden muss. Da ist Jakob und Esau. Der eine Bruder hat den anderen Bruder betrogen. Mit Recht oder Unrecht. Die Mutter hat das alles eingebrochen und eingefädelt. Manche Mütter, anstatt dass sie ein Segen sind, sind sie ein Fluch. Die Mutter hat gesagt, der Vater will den Esau segnen. Aber das stimmt nicht. Gott will dich segnen, Jakob. Du musst gesegnet werden und nicht der Esau. Und du siehst, was da passiert ist. Und dann nach 20 Jahren, es geht nach Hause. Ja, Halleluja, ich gehe nach Hause. Aber dann, das ist noch eine alte Geschichte, die noch in der Luft hängt. Ich habe gedacht, da ist Gras drüber gewachsen. Das ist alles vergessen. Aber in dem gleichen Moment, als der Jakob den Ruf bekommt, komm nach Hause, plötzlich kriegt der Esau auch so eine Schnapsidee. Ach, der Jakob kommt, da habe ich gehört, da ein so Nomade kommt da aus Mesopotamien. Da gehe ich entgegen und holt 400 Mann. Und plötzlich rüstet er sich aus, dem begegne ich. Der Jakob, was der mir alles angetan hat, wie der mich betrogen hat. Ich brauche den Erstgeburtssegen nicht. Aber das war Betrug. Das war Betrug, das war Gaunerei. Und kommt alles hoch, die ganze Wut, der ganze Ärger. Den bringe ich um. Wenn der vor mir kommt, zerreiße ich ihn in Stücke. Das war die Geschichte. Zerreiße ich den in Stücke. Und er kommt und ist immer wütender. Der schickt Geschenke, pfeife ich auf die Geschenke. Ich will diese Geschenke nicht, der kann ja alles behalten. Der hat mich betrogen. Und es geht noch weiter. Je näher kommt und der Jakob, die ganze Zeit Schweißhände, Schweißausbruch, isst nichts mehr, Durchfall hatte, alles Mögliche, so nervös. Und dann, plötzlich kann er nicht mehr. Und da steht der Herr vor ihm plötzlich. So, und das ist an der Grenze zum gelobten Land. An der Grenze zum gelobten Land, spätestens wenn du nach Hause gehst, steht der Engel des Herrn da. Warum manche alte Leute sterben können und große Kämpfe haben, obwohl sie lebtag fromm und religiös waren, in die Kirche gingen, beim Abendmahl waren und was weiß ich, was sie gebetet haben, die Gemeinde unterstützt haben, sogar die Kirche gebaut haben, die können nicht sterben, weil da irgendwo etwas im Schilde ist. Kann ich nicht. Wie geht's weiter? Ich könnte Geschichten erzählen, auch hier in Berlin. besuche jemanden, ruft mich jemand, die Person kommt nicht in meine, kam nicht in meine Gemeinde, jetzt kommt die Frau in meine Gemeinde. Da besucht mich und sagt, mein Mann kann nicht sterben, er will sterben, kann ich sterben. Da gehe ich hin, dann fange ich das Vaterunser zu beten an, dann vergib uns unsere Schuld, kann ich nicht, schüttelt mir den Kopf, kann ich nicht. Ich habe gesagt, gut, mach mal, geht alle raus. Ich will mit dem Mann sprechen. Der war nur beim leichten Bewusstsein. Er sagt, hör mal, mein Freund, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ja, ich weiß, es ist nichts in Ordnung. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Da ist irgendjemand, da muss jemand vergeben werden. Und weißt du, wer das ist? Ja, ich weiß. Soll ich der Frau sagen, deiner Frau sagen, dass anruft? Ja, wir gehen ans Telefon, der ruft an und die Frau sagt, der Mann liegt im Sterben, der möchte mit dir noch sprechen. Der kann nicht mehr sprechen, aber der kriegt den Hörer. Kannst du mir vergeben? Und er beginnt zu weinen, zu heulen. Und sagt er, ja, ich vergebe, es sind schon so viele Jahre her. Theater und so weiter, betrogen, man gemobbt und was weiß ich, alles was da war. Ich vergebe, es ist alles in Ordnung, mir geht es gut und du sollst Frieden haben. Und dann sagt er, Halleluja. Und dann beten wir und ein paar Tage später ist er in Frieden eingeschlafen, ohne Todeskampf und ohne was. Aber jetzt nochmal zurück zu meinem Jakob. Und jetzt geht's nach Hause und dann begegnet der Herr. Der Herr lässt niemand in sein Land, der nicht bereit ist, wo nicht Ordnung gemacht wurde. Und dann muss der Jakob Ordnung schaffen. Und dann sagt der Herr, ich lasse dich nicht. Du segnest mich dann. Und Gott berührt ihn, Gott vergibt ihm und sagt, ab heute bist du nicht mehr Jakob, sondern du hast eine total andere Identität. Du heißt jetzt Israel. Du hast eine ganz neue Identität. Und jetzt steht der Jakob auf und dann begegnet sein Bruder und er. Und weißt du, was sie machen? Nicht, dass sie sich einander erstechen. Die fallen um den Hals und die weinen. Der Esau weint, Jakob weint. Und da siehst du auch wieder, was Vergebung, was Versöhnung ist. Die kann man nicht automatisch durch Befehl von oben her einfach sagen von der Kanzel, versöhnt euch beide jetzt, ihr lieben Geschwister. Nein, das geht nicht, das muss der Heilige Geist schaffen. Das muss der Herr schaffen. Und manchmal muss er vielleicht in der letzten Minute das tun. In der letzten Minute. Und dann weint man. Und dann kann man in Frieden heimgehen. Also ich will nicht, dass du stirbst jetzt. Aber ich will, dass du bereit bist, deinem Gott zu begegnen. Und dass du bereit bist, deiner Familie zu begegnen, deinem Esau, deinem Jakob, deinen Brüdern, 10 Stück oder den anderen, den du noch gar nicht gesehen hast, den Benjamin, den sieht er auch. Und mein Bruder, mein Benjamin, der Sohn meiner Mutter. Du siehst, diese Familienzusammenführung, du siehst sogar den Bruder, den du noch nicht gesehen hast und noch nicht erlebt hast, wie der spielt und wie der aufwächst. Du siehst, wie Gott Leute zusammenführt, dir und euch und euren Kindern und so viele, wie der Herr hinzutun wird. Euch gilt diese Verheißung. Familienzusammenführung. Was ist die wahre Familie? Denk drüber nach. Ich habe einige Gedanken hier in den Raum gestellt. Das muss natürlich jetzt innerlich verarbeitet werden, aber hier, was im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Weißt du, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen. Und schon vor dem Grab und nach dem Grab. Und zwar immer. Und wenn du denkst, mein Sohn, meine Tochter, die ist noch nicht so weit, die ist nicht erlöst. Ich sag dir eines, wenn du still bist und geduldig bist und betest und glaubst, die werden gerettet werden. Die werden gerettet werden, und zwar auf Gottes Art und Weise. Und die werden meistens dann errettet, wenn du nicht mehr da bist. Damit du dich nicht einbilden kannst, ich habe gerettet. Als ich hier nach Berlin kam, plötzlich kriege ich da Geschenke, Eingemachtes und Weinflaschen, was weiß ich, von Süddeutschland. Und habe ich das natürlich angenommen, gegessen und getrunken. Und dann kriege ich einen Anruf, Bruder Matthäus, könntest du zu meinem Sohn gehen und meinen Sohn bekehren? Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich das alles gegessen und getrunken. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich werde nicht gehen. Wenn die nicht bekehrt hat, warum soll ich ihn bekehren? Wenn die Mutter jetzt nicht zum Herrn geführt hat. Ich habe gesagt, Mutti, überlass es Gott, Gott wird schon erretten. Gott wird schon dafür sorgen. Du musst nicht irgendjemand schicken. Du musst nicht den Heiland und Heiliger Geist spielen. Überlass Gott die Arbeit. Und Gott macht bessere Arbeit, als was alle tun können. Beauftrage nicht Menschen, geh du hin. Wenn du jemanden beauftragst, geh du hin, das ist alles im Fleisch und nicht im Geist. Geh du hin. Der Herr muss es tun. Und es kann sein, dass der Herr mich hinschickt oder auch nicht, dann schickt er wahrscheinlich jemand anders. Denn wenn du glaubst, dass du errettest, du hast verloren. Lass es Gott. 6 Uhr, noch ein Beispiel. Georg Müller hat über 40 Jahre für 2 seiner Freunde gebetet. 40 Jahre, das sind auch Menschen, die mit einem mitgereist sind. Weißt du, Mensch, die lagen irgendwie am Herzen. Man hat so viel Lausbubenstreiche gemacht und Georg Müller war kein Heiliger. Am Anfang, der war sogar wegen dem Suff im Gefängnis und dergleichen. Also war kein perfekter Mensch. Und für 2 seiner Freunde aus seinem früheren Leben, also alten menschlichen Leben, hat er gebetet, lieber Gott, errette meine Freunde. Hat nicht erlebt, dass einer von den beiden sich überhaupt groß für Gott interessiert hätte. Aber als Georg Müller beerdigt wurde und dann sagt irgendjemand so nebenbei, als er da am Grab steht, du, der Georg Müller hat 2 Freunde gehabt und die hat er für sie bestimmt schon fast 40 Jahre gebetet. Was? Der hat für uns, für mich 40 Jahre gebetet und die haben sie bekehrt, nachdem er tot war. Wenn du für jemanden betest, jetzt hör mir zu, das ist so, als wenn sie mit dir mitreisen, als wenn sie mit dir auf dem Wagen sitzen, als wenn sie mit dir im Zug sind. Wenn du für jemanden betest, diese Gebete können und werden nicht verloren gehen. Weil Gott treu ist. Er tut, was er verspricht. Wenn eine Mutter für ihr Kind betet, diese Gebete einer Mutter werden immer erhört. Die Gebete einer Mutter werden immer erhört. Ob die Gebete von einem Vater immer erhört werden, ist es dahingestellt. Aber die Gebete einer Mutter, Gott hört die Gebete einer Witwe. Die Gebete einer Mutter, Gott hört die Gebete. Und wenn die jeden Sonntag in der Kirche war und gebetet hat für seinen Sohn, und wenn sie nur eine Kerze oder Tochter, oder wenn sie Kerze angezündet hat, weißt du, so kleine Hantierungen, egal was es war, diese Gebete gehen nicht verloren. Deshalb schäm dich nicht, für deine Angehörige zu beten. Und wenn du sie jetzt vergessen hast, für sie zu beten, ist auch egal. Du hast gebetet. Und jetzt ist wahrscheinlich der Auftrag zu Ende. Jetzt kannst du wieder weiter für jemand anders beten. Und Gott wird dafür weiter sorgen. Wenn du, manchmal gibst du auf und sagst, nein, der kommt nicht mehr. Der will nichts mehr damit zu tun haben. Und wenn du aufgibst, wenn du sagst, ich bin fertig, bin am Ende, ich kann nicht mehr, dann will Gott anfangen. Aber solange du noch was kannst, lässt Gott noch dich zappeln. Okay, habe ich gesagt, was ich sagen sollte? Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen, lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gott will dich und dein Haus retten und er will Gutes für deine Familie tun. Wenn er dich gerettet hat und du vielleicht womöglich der Einzige in der gesamten Sippe bist, danke Gott, sag Heiland, ich bin das Schäfchen für mein Haus. Ich bin das Lamm für meine Familie. Durch mich, oh Herr, willst du meine ganze Sippe retten. Egal, wo sie in der Welt verstreut sind, du wirst sie alle retten und ich werde mit ihnen zusammen versammelt sein. Ich bin das Lamm. Nicht nur Jesus ist das Lamm auf dem Thron, sondern du bist auch das Lamm, das neben Jesus sein wird. Du bist das Lamm, das Gott benutzt. Aber deshalb ärgere dich nicht, wenn die an dir so rumnagen und bei dir fast kein Fleisch mehr da ist und sogar dir deine Knochen noch verbrennen, womöglich. Und das ist das Lamm. Das Lamm ist nicht nur ein Schauexemplar und zum Bewundern. Das Lamm ist aufzuessen und das Blut muss verstrichen werden. Weißt du, das ist ein Bild für dein Leben. Nicht nur für Jesus. Jeder Vater musste ein Lamm für sein Haus und für seine Familie. Für sein Haus und für seine Familie. Jeder Vater, egal wie viel Häuser da waren, aber der musste das tun. Die Haupttür musste zugestrichen sein und das Lamm wurde komplett aufgegessen. Bis es nichts mehr übrig war. Und dann hieß es, auf, lasst uns gehen. Dann findet die Entrückung statt. Dann beginnt die Auswanderung statt. Dann beginnt die Heimkehr. Dann beginnt der Auszug ins gelobte Land. Dann, wenn das Lamm aufgegessen ist. Also, lasst dir ruhig nagen. Lass dir nehmen von dir, was dir noch finden. Vielleicht ist noch irgendwo ein Stückchen Fleisch. Aber Ärger dich nicht. Reg dich nicht auf. Ja, was die alle mir zusetzen. Wie die mir zusetzen. Lass doch. Je mehr sie dir zusetzen, desto, das ist Nagen an dir. Das ist Nagen an dir, wenn sie dir zusetzen. Wenn, also, wie die auf mich losgehen, wenn ich nur zu Weihnachten nach Hause komme, weißt du, die zerreißen mich. Das ist Aufessen. Das ist Aufessen. Das, die verspeisen dich. Da dreht sich alles nur um dich. Oh, gesegnet seist du. Gesalbt seist du. Schmeck doch ihnen. Oh, sie sollen Appetit nach dir bekommen. Weißt du, das ist blöd, was ich jetzt bete, aber ich sag, die Leute sollen Appetit nach Christen kriegen, nach dem einen gläubigen Bruder, nach der oder Schwester, nach der Mutter, die betet, die kann gar nichts, die tut gar nichts, die betet nur und die glaubt an Gott, aber das ist das Einfallstor in deine Familie, in deine Sippe. Vater, ich danke dir für diese Gläubigen in meiner Gemeinde hier und mit den Gläubigen, mit denen ich überhaupt zu tun habe. Herr Jesus, du hast mir eine Verheißung gegeben. Alle, die mit uns fahren, werden auch mit uns gerettet. Denn du rettest nicht nur mich, sondern alle, die mit mir dabei sind. Das ganze Schiff, die ganze Gemeinde, das ganze Volk Gottes, das mit uns zusammen reist. Du hast alle gerettet und du hast gesagt, nicht eine Klaue soll mehr zurückbleiben. Da soll niemand zurückbleiben. Sogar den toten Leichnam, den einbalsamierten und mumifizierten Leichnam Josefs, den haben sie mitgenommen, als sie auszogen. Nichts und niemand soll zurückbleiben. Herr Jesus, wenn die Kinder Gottes heimgehen, werden die Erlösten alle mit heimgehen, um Davids Willen. Halleluja, Halleluja. Ich segne die Gemeinde, die dein Wort gehört hat, und lass dein Wort weiterwirken. Stärke den Glauben meiner Geschwister, ganz besonders, dass sie das nächste Jahr weiter glauben und nicht ablassen, festzuhalten an die Verheißung, die du gegeben hast. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Nicht nur mir, nicht nur uns hast du die Verheißung gegeben, sondern mir und meinen Kindern und meinen Nachkommen und so viele, wie der Herr noch hinzutun wird. Das ist so viel, so viel. Verdient haben wir es nicht. Wir loben und preisen dich. Amen.